Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute natürlich wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hornbach, mein Co-Moderator, der
Fabian Ratzak. Servus,
Fabian. Justin. Und heute wieder zu Gast haben wir den lieben Andreas Kloppmann.
Seid gegrüßt.
Hi, Andreas.
Welt. Seid gegrüßt, Mädels und Jungs. Alle, die gern Gitarre spielen.
Genau, oder es spielen wollen. Andreas war ja vor kurzem bei uns, da haben wir uns in die wunderbare Welt der Pickups begeben, was eine sehr informativ, sehr, sehr spannende Folge war, die sehr viel Spaß gemacht hat und auch den Zuhörern da draußen sehr gefallen hat, sehr gute Zahlen auch gemacht hat, wurde viel gehört, ein paar Komplimente kamen rein, ein paar Kommentare, lief sehr gut die Folge, kam sehr gut an und da dachten wir, mit diesem Mann müssen wir noch ein bisschen mehr reden.
Machen wir gleich nochmal einen.
Machen wir gleich nochmal einen
rein hinterher.
Genau, reden wir über dasselbe Thema einfach nochmal.
Nein. Selbstverständlich.
Wir haben uns überlegt, okay, worüber kann der Andreas noch hin oder worüber wollen wir generell noch?
Da gibt es so einiges.
Aber besonders gut kann er natürlich über Gitarre reden und vor allem über eine ganz besondere Gitarre, nämlich die Stratocaster. Das heißt, heute geht es mal um diese Gitarre. Der Werdegang, der Einfluss, das Besondere, alles, was wir so lieben und hassen an einer Stratocaster.
Was hasst und, man denn da?
Hallo, da gibt's vielleicht ein, zwei Mal. Ist mein,
okay.
Alles, was gut mal. Ist, hat auch seine Ecken und seine Kanten. Aber da möchte ich natürlich erstmal wissen von euch beiden. Fangen wir mit Fabian an, da ist es vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen einfacher. Fabian, wann hast du denn deinen ersten Kontakt mit einer Stratocaster?
Danke.
Andreas, du bist ja noch ein bisschen
also
älter.
Er ist der Fachmann.
Und ich glaube, ja, ich habe nur an Fabian gedacht, also wirklich.
Nee, alles gut.
Nein, aber Fabian, wie war denn dein erster Kontakt zu einer Stratocaster? War das deine erste Gitarre?
Nee,
oder?
Tatsächlich nicht. Ich habe da damals mit einer Les Paul angefangen. War riesen Slash-Fan und dann hat sich das dann ergeben. Aber ich habe immer mit einer Strat geliebäugelt. Und als ich dann das erste Mal, ich glaube, es war tatsächlich irgendwie, also Deep Purple und Malmsteen gehört habe, habe ich gedacht, ich muss unbedingt eine Strat haben. Denn wenn ich eine Strat habe, dann kann ich genauso spielen. Natürlich, wie das jeder so denkt. Und aber auch so, ich mochte Pink Floyd unheimlich gerne und der David Gilmour ist ja Stratspieler überhaupt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, dann holst du dir mal eine. Und dann habe ich mir so eine, ich glaube, das war eine Anfang 90er Strat geholt. Den Hals habe ich übrigens immer noch. Das ist mein schöner Maple Neck. Und ja, für mich ist die Strat einfach A, tonal und auch von der vom Sound her die vielseitigste Gitarre. Also mit der kannst du alles abdecken.
Ne? Ja, das sehr schön.
Klanglich genau. Gesehen.
Bevor wir zum Andreas kurz gehen, möchte ich auch kurz meine Geschichte und meine Historie mit einer Strat erzählen, weil der Fabian war vorhin schon verwundert und vielleicht werden das einige von unseren Zuhörern auch sein, denn selbst ich habe sogar mal eine Strat besessen und besitze tatsächlich noch eine Stratocaster, die ist nur derzeit nicht bei mir. Und zwar war nämlich eine Stratocaster meine allererste Gitarre auch, verbotenerweise auch eine Anfang 90er Strat, ich glaube eine 91er Strat, schwarz, auch mit Ahornhals. Vielleicht sogar dasselbe Modell wie verbotenerweise, weil die hat meinem Vater gehört und eigentlich durfte ich nicht an die ran. Mein Vater hatte eigentlich für mich so eine alte Hagström-Gitarre aus den 70ern, also bevor Hagström dann ja mal eine Zeit lang kurz abgetaucht ist, aber die war eine Katastrophe. Die war alt, der Hals war kaputt und die hatte viel zu viele Schalter unten gehabt. Ich habe gar nicht verstanden, was man da alles machen konnte. Ich glaube, es sind 7 Schalter, die man da unten hat.
Diese Kippschalter, also, glaube ich, noch. Ne?
Ja, und alles ganz merkwürdig. Und ich fand diese Stratocaster irgendwie, die hatte was Faszinierendes. Und mein Vater hat nicht viel Gitarre gespielt, aber ich bin dann immer heimlich hingegangen und habe dann versucht, ein bisschen mit der rumzuklimpern, bis er irgendwann gesagt hat, komm, behalte sie halt ganz. Dann habe ich die ein bisschen mit meinem Bruder geteilt. Es ist tatsächlich eine Gitarrenart, wovor ich sehr viel Respekt habe, die ich derzeit in meinem Punkt der Karriere mir wahrscheinlich nicht zulegen würde. Wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich, glaube ich, mit was anderem tatsächlich liebäugeln als mit einer Stratocaster. Aber darüber werden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen reden, für wen eigentlich die Stratocaster als Spieler auch gedacht ist. Meins ist es derzeit nicht so, aber natürlich ganz viel Respekt und Ehre vor dieser Gitarre. Aber Andreas, wie war das denn bei dir? Wie war denn dein Erstkontakt mit einer Stratocaster?
Also der indirekte Erstkontakt war tatsächlich über Hendrix. Ich wusste damals schon, das ist eine Stratocaster, der da spielt. Und David, hast du mal eben Zeit, meine alte Gitarre aus dem Büro zu holen? wo die, die Blumen drauf Ach, gemalt cool. sind.
Blumen?
Ja. Und zwar das, was David gerade holt, das ist eigentlich meine zweite Gitarre. Die erste Gitarre, die ich gespielt habe, das war eine aus dem Kleiderschrank von unseren Nachbarn. Die stand da irgendwie rum. Nachdem ich ja, wie letzten Podcast schon erwähnt, nicht Trompete spielen durfte, habe ich, ich kann es eigentlich letztes Mal schon die Story erzählt, habe ich ja die andere Gitarre mit DC-Fix zu einer Strat umgebaut und habe mir dann den Ton an mir darauf geklebt.
Ich glaube, geil. Die Story hast nee, stimmt, du gar nicht Trompete? Erzählt.
Dann habe ich das anderen erzählt. Dann war das,
dann erzähl ich das
beim, beim Interview mit Gitarre neulich erzählt. Also ich habe, weil ich Hendrix sehr mochte, wusste ich schon sehr früh ziemlich genau, wie eine Strat aussieht und habe dann auf eine schöne deutsche Wandergitarre mit DC-Fix, also mir die Ton hatten wir mal ausgeschnitten und den, ich kann mich genau erinnern, dass ich da das, die Mitte genommen habe und habe dann mit der Schere so kleine Karos rausgeschnitten. Später habe ich dann diese geil. Gitarre hier bekommen.
Eine Western-Gitarre?
Nee, das ist auch eine,
ein Nylon?
Deutsche, ja, ja, Nylon. Auf jeden Fall habe ich natürlich...
Fender oben, natürlich drauf, natürlich.
Das ist Fender drauf schon geklebt. Urzeiten. Also ich habe auch hinten dann später Gibson draufgeschrieben.
mit einem Adding Gibson
also,
drauf.
Genau. Sehr ich, schön. Aber das hier habe ich auch richtig, richtig reingegraben. Irgendwann habe ich mir beim Musikhaus Warnke ein Fender Spektrum gekauft. Ein 7-Ender-Spektrum. Ich habe damals echt geglaubt, genau. Es hieße 7-Ender, weil es ja auch eine 7 ist. Ja. Und habe dann das hier oben in die Gitarre reingekratzt. Das ist schon ein Frühwerk. Das heißt,
was ist denn ein 7-Ender-Spektrum?
Fender-Plektrum.
Ach so, ein Fender-Plektrum. Ach so.
Das F von Fender sieht aus wie eine 7. Deswegen
ja,
ist
da genau. Ah, ja. Ah, oh,
ding, 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 ding.
Ja.
Ja,
also, genau, aber wie kam es dann zu deiner ersten Strat? Wann hast du die dann bekommen?
Ich habe dann tatsächlich meine erste gute, teure E-Gitarre war dann auch eine Ibanez Les Paul. Und da habe ich ganz viel drauf geübt. Und als ich ein bisschen mehr Geld hatte, habe ich mir dann eine ES-335 gekauft. Weil damals war so das Larry Carlton-Zeitalter und Lee Ritner und so. Und es war einfach angesagt, dass man eine ES hatte. Peter Weyer hatte auch eine ES. Kaufte sich dann irgendwann nochmal eine alte Les Paul, was ist völlig in die falsche Abteilung. Und dann irgendwann hatte er auch eine Strat und mein Kumpel Rainer sagte dann, wollen wir uns nicht mal eine Strat kaufen? Oder willst du dir nicht auch mal eine Strat kaufen? Ich kaufe mir, glaube ich, jetzt auch eine Strat, weil viele Leute spielten eben auch Strat und das war eben was anderes. ES-335 war irgendwie so ein bisschen sophisticated, so die schlauen Jungs, die spielten natürlich Jazzrock und da muss man eine Gibson-Gitarre haben und irgendwann kommt man so in dieses Genre rein, dass auch lautere und schnellere und modernere Musik gemacht wurde. Und ich war ja eh schon angepiekst, weil ich früher sehr viel Hendrix gehört hatte und hatte mich ein bisschen davon entfernt, weil ich sehr viel Jazz gemacht habe. Und kam dann irgendwann, ja, okay, vielleicht sollte man sich mal eine Strat kaufen. Und habe mir dann, weil ich damals ja schon in dem Laden arbeitete, siehe anderes Podcast, kam irgendwann eine 76er Strat rein, die jemand verkaufen wollte und die habe ich dann gekauft und das war meine erste Strat. Und mir ist sofort aufgefallen, dass eine Strat wie ein völlig anderes Tierchen ist, also wenn du von der ES kommst, hast du einen relativ großen Korpus und das Griffbrett und der Hals, das ist irgendwie alles so links von dir und hast diesen riesen Flatschen vor dir hängen. Du spielst irgendwie so, also hast hier das Ding da drauf und dann guckst du so und das, was du spielst, ist hier. Du guckst immer so.
Ne? Links an dir runter,
ja. Quasi. Ja, und dann kommt die Strat, die hänge ich mir um, die hängt so, wuff, mitten vorm Bauch und alles ist so im Zentrum. Das fand ich erstmal, das ist mir sofort aufgefallen. Irgendwie ganz anderes Körpergefühl. Man ist so richtig in der Gitarre. Das ist echt so gleich faszinierend. Und dann habe ich angefangen, die Strat zu spielen und das war echt faszinierend, weil es sind andere Klänge und dann fängst du an zu suchen. Dann habe ich auch gleich gedacht, Tremolo, das machst du jetzt erstmal nicht. Habe das erstmal festgemacht und habe mir das richtig vorgenommen. Ich habe gesagt, so jetzt übst du diese Gitarre, versuchst. Und früher war so Anfang der 80er war so eine Popzeit, wo alle so Stratocaster, Stegpickup, Middlepickup und ich stinge den Ding Rhythmusgitarren, habe dann mit der 84 aus einer Soulband eingestiegen, so Rhythmusgitarre und so weiter. Dafür wurden die Strat-Sounds gebraucht. Und dann habe ich mir aber irgendwann auch vorgenommen, wenn das einigermaßen ein gutes Gefühl ist mit der Strat, dann machst du das Tremolo los und dann übst du Tremolo spielen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, ich hatte von der ES, hatte ich mir so eine Fehlhaltung angewöhnt, immer mit dem Handballen auf dem Steg so auf der ABR zu liegen und dann so um den Daumen so rum zu kreisen und anzuschlagen. Und das habe ich dann zuerst auf der Strat auch adaptiert und wusste genau, okay, wenn ich jetzt das Tremolo frei mache, ist es Schluss damit. Dann musst du die Hand hochnehmen von der Gitarre und dann musst du frei spielen. Und das war so dieses Ding. Da habe ich gesagt, okay, dann habe ich mir das für ein bestimmtes Vierteljahr vorgenommen und habe dann das Tremolo eingestellt und seitdem habe ich das zugelassen. Habe ich Strat gespielt, wie Leo sie uns gegeben hat.
Genau, und
Und
da sind wir
das
beim.
ist wirklich so ein Ding, das empfehle ich immer allen Leuten, die immer kommen, nee, Tremolo, das ist nicht so meins und das verstimmt sich. Du musst dir das vornehmen, du musst sagen, ab heute spiele ich Tremolo frei und ich weiß, es ist jetzt 2 Monate Grütze und dann wird es aber tierisch. Kann ich jedem
Und vor
empfehlen.
allen Dingen, es klingt auch anders. Ne? Viele
Es,
denken dann immer, ja, wenn
ja.
das Tremolo fest ist, kein Unterschied. Doch, das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
Das
Ne?
ist ein tierischer Unterschied. Es ist sogar, wenn du das Tremolo frei hast und hast einen Hebel nicht drin, klingt es anders, als wenn der Hebel drin ist.
Okay, ja, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Aber
Ja,
das mit
probier
dem
mal
Fett,
aus.
okay.
Es gibt keine Diskussion, das ist einfach so. Das habe ich schon,
Kann
habe
man
ich
sagen,
live
woran.
vorgeführt
Ach, krass.
auf Symposien
Kann
mit
man sagen,
60 zu.
woran das liegt, dass die anders klingt, wenn sie geschlossenes Tremolo hat, im Gegensatz zu dem offenen?
Ja, es sind die Resonanzen sitzen anders, ne? Und der Winkel der Saiten ist ein anderer. Dadurch, dass das Tremolo runterkommt, ist quasi die Entkopplung der Saite stärker, als wenn das schräg liegt.
Ist ein bisschen straffer, ne? Habe ich so das
Interessant.
Gefühl,
Genau, ist
ne?
straffer. Außerdem wird der Anschlagspush wird mehr aufgefangen, wie so stoßdämpfermäßig, wenn das Tremolo frei ist. All solche Sachen, das sind völlig andere Phänomene greifen dann zur Klangentwicklung, als wenn das Tremolo, also zwischen fest und lose, ne?
Interessant. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Cool. Ja, du hast es schon gesagt, man sollte eine Strat spielen, so wie der Leo sie uns gegeben hat. Gehen wir doch mal ein bisschen ein in die Historie der Strat, weil die Strat war ja auch jetzt noch lange nicht die erste Gitarre von Fender und auch nicht die erste, natürlich nicht die erste elektrische Gitarre, aber ich glaube, es ist schon mit einer, wenn nicht sogar die wichtigste Gitarre für, ich sag mal, die Revolution und Evolution der Gitarre und so die Gitarren, wie wir sie jetzt haben.
Ja,
Aber
stimmt.
kannst du was sagen, so ein bisschen wie eigentlich die Historie der Strat aussah? Hast du da interessante Geschichten oder interessantes Wissen zu, was wir Strat-Laien nicht
Ja, ich
haben?
weiß da relativ viel aus Erfahrung und eben auch aus Büchern. Eine kurze Übersicht wäre, dass Fender hat ja Ende der 40er Jahre angefangen mit seinem Shop da und hat erst PAs und Verstärker gebaut und dann ging es irgendwie mit Gitarren los und er interessiert sich auch dafür. Und viele aus der Gegend, LA, hatten auch schon angefangen, Paul Bigsby und andere E-Gitarren zu bauen und Rickenbacker. Und dann hat er eben auch eine Gitarre gebaut. Daraus ist dann später die Telecaster entstanden, um das mal eben ein bisschen abzukürzen, um zur Strat zu kommen. Die Telecaster wurde schnell relativ populär in so einer Country-Geschichte, auch Country Swing. Wenn man alte Aufnahmen von Jimmy Bryant hört, da hört man sehr schön, wie eine Telecaster damals gespielt wurde und damals klang. Da hört man auch eben Hals-Pickup sehr schön. Telecaster mit geschliffenen Saiten. Auch alle Pickup-Positionen hört man super wieder mit Speedy West zusammen, Steel-Guitar und Jimmy Bryant spielt Telecaster. Das sind wirklich sehr tolle Aufnahmen. Das klingt echt sehr erlesen, in der Art, wie es gedacht war. Also mit geschliffenen, dicken Saiten auf einer Telecaster, das ist schon ein Erlebnis, das ist klasse. Und weil eben viele Leute auch Vibrato spielen wollten, um eben diese Steel-Guitar-Effekte nachzumachen, gab es diesen Ansatz, ein Vibrato zu machen, was man nicht zusätzlich da irgendwie ranbaut, sondern ein integriertes Bestandteil einer Gitarre sein kann. Und deswegen wurde die Strat so um das Tremolo herum entwickelt und da haben sie viele Attribute übernommen von der Tele halt, die Mensur ist die gleiche, Die Korpusform ist im Prinzip auch die gleiche. Der Korpus ist nur mehr abgerundet und vorne statt des Bogens, wo die Gurtaufhängung ist, geht halt das Horn nach vorne.
Es war dadurch doch wie beim Precision Bass, glaube ich, ne? Daher ist das so. Oder habe ich das falsch
stimmt,
in Erinnerung?
Du hast völlig recht. Genau, der P-Bass kam da, glaube ich, vorher und der hatte als erstes diese Form. Und das haben sie dann für die Gitarre übernommen. Das fanden sie wahrscheinlich cool. Stimmt, bei P-Bass war eher, es gab ja nie, in der Telecaster-Form gab es gar keinen Bass. Das haben dann später Leute, die ideenreichen Gitarrenbauer dann irgendwann gemacht. Aber stimmt, die Form kommt vom P-Bass.
Ja, genau, ein Stratocaster, ich meine, das Wort an und sich ist ja wahrscheinlich sehr direkt abgeleitet von der Stradivari-Geige, die ja eine legendäre Geige ist.
Das so weiß legendär ich nicht, ist vielleicht auch Stratosphäre. Sicher?
Ja, weißt du das?
Oh.
Ja, das ist nicht unbedingt gesagt, dass es um die Stradivari geht. Damals ging es ja sehr viel um, das war das Zeitalter von Forschung, Raumfahrt, Luftfahrt und wir wollen hoch hinaus, wir fliegen durch die Stratosphäre in den Weltraum und das war, glaube ich, damals so das Ding. Stradivari, kann natürlich sein, dass sie gedacht haben, das ist eine schöne Mischung, wir nehmen das, aber Telecaster ist ja auch schon to cast, ist aussenden, Telecaster, Broadcaster.
Stimmt, ja.
Das andere ist Radiotechnologie, also Technologie im weitesten Sinne, wir machen was Technisches, wir machen was Neues. Für die war das ja alles war komplett unbeschrieben, also das gab es ja alles gar nicht. Das heißt, die machten was Neues und waren in dieser ganzen Aufbruchstimmung. Wir machen irgendwie neue Musikinstrumente mit neuen Geräuschen, neue Stilrichtungen. Das ist so ein riesen neues künstlerisches Ding. Und
das stimmt,
in diesem ganzen Genre wächst halt die Stratocaster mit rein. Dann musst du überlegen, Telecaster gab es schon und auch, dass sie versucht haben, diese elektrischen Sounds zu integrieren, eben in Volksmusik und in Jazz haben sie es integriert und eben haben auch versucht, neue Musiken zu machen. Und deswegen denke ich mal, Stratosphäre, wir wollen hoch und raus über die Wolken.
Kann auch sein.
Deswegen auch so dieses Jet-Design. Mit den Flammen und ja.
Mal eine kurze Zwischenfrage für mich als Historielaie. Die Les Paul, kam die vor der Strat oder war das nach der Strat?
Les Paul gibt es seit 1952.
Ja.
Und
also vorher.
Die Les Paul entsteht quasi parallel zur Telecaster. Weil die haben natürlich beide so ein bisschen aufeinander geguckt. Gibson war irgendwie die große Firma, die es immer gab. Und die haben ja früher halt nur Akustikgitarren gebaut. Und irgendwann fing einer irgendwie an mit Elektro und die Gibson wussten irgendwie, es gibt Elektrogitarren, vielleicht sollten wir uns auch mal drum kümmern. Und da war das so ein bisschen so ein Wettlauf, denke ich mal. Fender und die ganzen Vorläufergitarren, die datiert ja so aufs Ende der 40er Jahre. Und da war ja auch Hawaii-Gitarre, war ja auch voll angesagt. Und von Gibson gab es auch Hawaii-Gitarren. Stimmt. Das war ja überhaupt der Einstieg der E-Gitarre überhaupt. Diese ganze Hawaii-Sound mit Bottleneck oder mit so einem Stil darüber zu fahren, Stil-Gitarre-Sounds zu kreieren. Das war der Anfang da. Und daher kommt ja auch der grundsätzliche Sound von Teles und Strats.
Weißt du, wie da damals die Aufteilung war im Sinne von, was so die meisten gespielt haben? Oder war das sehr ausgeglichen? Oder war da immer einer weit vorne? Ja, Stratocaster oder Les Paul, das war ja bestimmt so ein bisschen Konkurrenz natürlich auch. Aber wie so das Verhältnis
das
war.
Das,
das
weiß
ich
nicht.
Okay.
Nee, das weiß ich nicht.
Hätte mich jetzt mal so interessiert.
Nö, also das eine ist West Coast, das andere ist East Coast. Das hat sich natürlich so ein bisschen durchdrungen. Und die hatten beide so ihre Gemeinden, wo es, also Fender sicherlich zuerst in der Country-Szene. Hat sich aber sehr schnell verbreitet, auch in der Soul-Musik. Ne?
Ich meine, nur mal irgendwo gelesen zu haben, kann auch sein, dass ich mich da jetzt irre, ist schon ein paar Jährchen her, dass ich, glaube ich, ohne die Tele die Les Paul so gar nicht gab gegeben hätte, weil ich glaube, Les Paul es immer versucht hat, bei Gibson mit seinem Modell ranzugehen und er deswegen so ein bisschen belächelt worden ist mit dem Besenstil.
Ja, das kann sein.
Und dann kamen die Telecaster und dann haben sie, glaube ich, gemerkt, oh, da ist Potenzial und Markt und haben es dann dem Les Paul quasi genehmigt, diese Gitarre zu entwickeln.
Ja, aber das ging, glaube ich, relativ schnell.
Ja.
Na, das ist, 52 ist schon das Jahr, wo es auch Telecaster gab und die No-Caster, ich weiß nicht, 50, 51 oder Broadcaster gab es ja als erstes, ich weiß gar nicht, wann gibt es die ersten Broadcaster und 49 gab es ja schon E-Gitarren, aber das war nicht unbedingt das Ding, dass Fender da so populär gewesen wäre, das fing erst gerade so an und ich glaube, Les Paul hat da so ein bisschen Druck gemacht, auch so eine Gitarre zu haben. Der hat das aus einem völlig anderen Ansatz gehabt. Der wollte ja eigentlich auch immer diese Shallow-Body-Gitarren spielen. Hat dann diese Sache mit dem Holzklotz da gemacht. Hat aber immer noch im Hinterkopf da immer so diese Seitenteile dran zu haben. Also der Gedanke war es immer noch, eine richtige Gitarre zu haben. Und bei Fender war das ja viel revolutionärer, da einfach so ein Frühstücksbrett mit dem Hals zu haben. Ne? Das musst du schon überlegen, so aus dem Nichts ist das schon revolutionär gewesen.
Ja, das stimmt. Absolut. Ich meine, heutzutage nimmt man das so hin. Es gibt Les Pauls, es gibt Stratocasters. Aber damals, wo ja die Entwicklung auch noch gerade so frisch war, muss man sich mal vorstellen, auch was damals, wie groß der Unterschied eigentlich zwischen der Les Paul und der Stratocaster auch war in ganz vielen Bereichen. Heutzutage nimmt man das so hin. Ja, die eine hat halt Single Coils, die andere hat halt Humbuckers. Aber ich glaube, das war damals von wie eine Gitarre aufgebaut ist und wie unterschiedlich die da war. Echt, echt wichtig auch wahrscheinlich für die einzelnen Musiker. Für die Entscheidung.
Okay, ja, klar, das ist auch über die Historie, wie jemand aufgewachsen ist. Ich habe so als damals schon immer gedacht, eine Stratocaster oder eine Fender-Gitarre symbolisiert quasi so eine Martin und eine Gibson-Gitarre symbolisiert quasi entweder diese Shallow-Body-Gitarren oder eher den Sound einer Konzertgitarre. Also ganz unterschiedliche Approaches, wie man in Neudeutsch sagt.
Approach, genau.
Ja, aber ich würde sagen, es hat dann auch noch ein paar Jährchen gedauert, bis die Stratocaster, glaube ich, mal so richtig erfolgreich geworden ist. Und ich glaube, wer sie da am Anfang mit am erfolgreichsten gemacht hat, war natürlich Jimi Hendrix. Oder gab es da, würdest du sagen, schon eine Person vorher, die das so richtig populär gemacht hat?
Jimi Hendrix war ja eigentlich erst Mitte, später, Ende der 60er. Es gab
genau.
War ja nicht eigentlich Marvin vorher da?
Ja, und es gab ja amerikanische Leute, die Surfmusik gemacht haben, das Dick war auch zur gleichen Zeit, Mitte der 60er. Die Shadows haben Anfang der 60er, 62 haben die Shadows Start schon gespielt.
Ja, Dick Dale, also, glaube ich, auch.
Dick Dale gibt es da und da gibt es so verschiedene amerikanische Stars, die auch nicht so bekannt sind, aber die haben schon viele Leute, Buddy Holly, viele Leute in Fernsehshows. Also gibt es auch viele alte Fotos, wo Leute Strats spielen als Rhythmusgitarren, auch hier Mary Kay zum Beispiel.
Mary Kay,
ja. Sängerin und auch Schauspielerin, glaube ich. Die ist eigentlich nur bekannt, dass sie eine Strat dadurch. Also in den USA ist sie eben wegen anderer Sachen bekannt als bei uns. Bei uns war es, denke ich mal, eine Mary Kay Strat. Aber es ist halt eine Künstlerin gewesen, die hat halt diese Gitarre gehabt und wollte diese bestimmte Ausführung haben. Und das liegt auch Jahre zurück. Ne? Alles Thema noch, bevor Hendrix angefangen hat, eine Strat zu verprügeln. Also. Da gibt es vorher schon Strukturen. Also meistens wurden ja elektrische Gitarren auch clean gespielt. Also diese ganze Verzerrerei fängt ja erst. Wer war denn der Erste? Ich habe keine Ahnung, ob Hendrix der Erste war.
Gute Frage, ne? Auf alle Fälle, glaube ich, mit einer der ersten mit dem Fuzz Pedal.
War nicht die Stones?
Sachen, ne? Stimmt, davor hier mit dieses eine Stones Riff, genau, mit Satisfaction.
Mit dem Big Muff oder mit dem Fuzz? Fing das da nicht an?
Da weiß ich nicht genau, auf welches Jahr das datiert. Da muss ich wieder meinen Freund Till fragen. Der wüsste sowas jetzt. Ja, auf jeden Fall sind das die Strukturen, die sind, also, sagen wir mal, Mitte der 60er Jahre ist das entstanden, dass Leute überhaupt E-Gitarren verzerrt haben. Und vorher war das eher auch alles immer gedacht, um ein natürliches Instrument zu imitieren auf eine Art und Weise oder halt diesen Hawaii-Gitarren-Sound fortzutragen. Das ist schon eine künstlerische Richtung, diesen Sound zu nehmen und dieses singende zu übernehmen aus diesem Genre.
Was mich noch interessieren würde, waren die ersten Strats und Teles, die haben diesen Cadillac-Lack, also diese typischen Farben halt, waren die ersten naturfarben oder, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne?
Also,
die ersten Designs.
Die ersten Designs, das ist 53, 54 kam das raus. Und Fender hat ja damals schon Teles in Custom Colors mal schwarze, weiße und Sunburst. Das gibt's da alles schon. Und die ersten Strats, die populär sind, und das Standardmodell, die waren dann halt Two-Tone Sunburst oder auch Blond ist eine Standardfarbe, die man von der Tele kennt. Aber schwarzdeckend lackiert oder mal eine rote, das haben sich die Leute auch custom machen lassen.
Ich hätte gedacht,
das Katalogmodell ist halt dieses Two-Tone Sunburst. Ne?
stimmt.
Genau, jetzt würde mich nämlich mal interessieren, wie sich eigentlich die Stadt dann so im Laufe der Jahre entwickelt bzw. weiterentwickelt hat oder was dann da so verändert worden ist. Weil ich meine, es gibt da, glaube ich, eine Grundformel, der man immer noch beibehält, so wie man heutzutage wahrscheinlich auch noch Stratz machen würde. Die sind jetzt auch nicht hingegangen im Laufe der Zeit und haben versucht, irgendwelche automatischen Tuners, Robotuners Gott. Hinzubauen, wie es die Konkurrenz Gibbs gemacht hat. Sondern die sind ja auch irgendwo auf ihre puristische Form geblieben. Aber wie hat sich denn gerade so in den 60ern, 70ern, vielleicht auch 80ern, wie hat sich denn da so die Strat entwickelt? Und welche Parameter wurden da so überhaupt verändert von der Stratocaster?
Die haben ja zunächst das Holz von der Tele genommen, das ist ein Swamp Ash, also eine Sumpfesche, und haben wie bei der Tele ein Maple Neck genommen, also gleiche grundsätzliche Konstruktionsmerkmale, haben halt die drei Pickups eingebaut. Haben bei den drei Pickups schon eine andere Konstruktion, weil bei der Tele sind ja zwei Pickups, die grundsätzlich unterschiedlich sind. Der Hals-Pickup ist sehr klein, hat diese Lipstick-Cover durch so Halbedelmetall-Versiegelung einer Spule. Kriegst du diese Eddie Currents-Effekte, dass Resonanzen verschoben werden und Resonanzen gedämpft werden. Dadurch hat das einen eigenen Ton und der Steg-Pickup ist halt ein freier Pickup. Mit einer Stahlplatte, das ist eine völlig andere Konstruktion wie der Hals-Pickup. Und bei der Strat haben sie jetzt gedacht, wir machen jetzt irgendwie einen Pickup, der so ähnlich ist wie beide. Die Spule ist ein bisschen kleiner als beim Steg-Pickup der Tele.
Ich dachte, das sei immer derselbe Pickup eigentlich.
Die eigentliche Konstruktion der Strat-Pickups ist eigentlich eher die Konstruktion des Hals-Pickups der Tele, bloß insgesamt etwas größer. Damit man, ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber wenn du eine größere Spule machst, kannst du andere Frequenzen einfangen. Die wollten das Ding ein bisschen größer machen, aber nicht ganz so groß für den Steg-Pickup der Tele. Der Steg-Pickup der Tele ist ja ursprünglich eigentlich auch ist ein Pickup gewesen für eine Lapsteel-Gitarre. Und deswegen steht er auch schräg, weil auf einer Lapsteel liegen die Saiten breiter. Und damit der passt in die Tele, wo die Seiten enger liegen, haben sie ihn einfach schräg gestellt, damit die Abstände wieder passen. Und das wurde dann zum Corporate Design dieser Gitarre und deswegen steht bei der Strat der Pickup hinten auch schräg.
Genau, da steht der auch schräg.
Nur um das zu übernehmen, das ist ja, die Notwendigkeit ist gar nicht mehr da, aber das ist einfach, die Leute gewöhnten sich dran und fanden, das ist eine Fender-Gitarre, das sieht ja geil aus, wenn der Steg-Pickup so schräg steht, haben sie es bei der Strat halt auch gemacht. Du siehst ja auch, dass der von den Abmessungen eigentlich auch zu klein ist für die Stegposition. Das funktioniert so gerade noch. Nur die Saiten müssen ja nicht genau in der Mitte laufen. Es reicht ja, wenn sie peripherieren, das Magnetfeld, das ist völlig in Ordnung, wenn das in der Nähe ist. Also haben sie das einfach so übernommen und ich weiß nicht, Leo oder wer das da konstruiert hat, haben drei gleiche Pickups gemacht, die etwas größer waren als der Telecaster Hals-Pickup. Aber vom Charakter ein bisschen mehr Richtung dem Telecaster Steg-Pickup ging. Aber das Volumen auch nicht ganz hergeben konnte, weil der Pickup von der Tele ja auch, der Steg-Pickup von der Tele ist ja auch noch wesentlich größer. Mhm. Aber die haben einen respektablen Output, einen Strat-Pickup, mehr als ein Tele-Hals-Pickup, haben eine schöne luftige Freiheit, ohne eben dieses silberne Cover, was eben die Sache sehr stark an sich schon bedämpft. Deswegen ist eine Strat sehr lebendig. Es sind nicht so viele Eisenteile drumherum. Bei der Tele hast du ja, wie gesagt, diese Kappe am Steg-Pickup und am Hals-Pickup. Und der Steg-Pickup sitzt in so einer riesen Stahlkonstruktion. Und bei einer Tele muss man im Prinzip die gesamte Brückenkonstruktion als Tonabnehmer sehen. Das ist ja alles in sich schlüssig. Die Stahlplatte und die Stahlplatte unten. Die führen also den unteren magnetischen Pol und dann kommt das oben raus. Die Pole-Pieces magnetisieren die Saiten und die Saiten schließen den magnetischen Kreis untenrum zur Stegplatte. Also beim Tele-Bridge ist die ganze Konstruktion mit dem Pickup ist eigentlich der Pickup. Und das haben sie halt weggenommen bei der Strat und da ist der Pickup alleine. Und der nimmt auch so ein bisschen das Magnetfeld beim Tremolo. Also es gibt schon diesen magnetischen Schluss über Saiten, Tremolo und Tremolo-Federn, aber es ist nicht so krass eingebunden wie bei der Tele, genau. Ja, wollte ich eigentlich sagen?
Wie die Strat sich dann im Laufe der Jahre weiterentwickelt,
genau. Ja, genau, das ist quasi das Denkmodell Strat. Und da haben sie gesagt, ich weiß nicht, wie sie drauf kamen, in der Mitte ein Pickup zu machen. Ist auf jeden Fall genial, dass es da ein Pickup gibt. Das haben wir zu der Zeit.
Am Anfang waren ja nur drei Positionen tatsächlich, ne? Das mit dem Fünfwegschalter kam, glaube ich, auch erst später, oder?
Ja, es gab sogar, es gibt Strat-Prototypen, wo auch nur zwei Pickups drin sind. Das habe ich auch schon gesehen.
Ach, tatsächlich.
Es ist in der Galaxy of Strats gibt's eine frühe Strat aus Swamp Ash, glaube ich, mit einem Aluminium-Schlagbrett, wo nur zwei Pickups drin sind. Und zwar ist der Hals-Pickup nicht ganz weit vorne und der Steg-Pickup ist schon da, wo er ist. Und ich glaube, das war einfach schneller, höher, weiter, mehr Pickups ist mehr Sound. Da machen wir einfach drei rein, dass es so viel Platz zwischen der Kante macht. Muss man noch irgendwas machen.
Tja, mehr ist halt mehr. Ne?
Genau. Aber das ist ja, genial, jetzt drei Pickups zu nehmen und dann eben drei verschiedene Sounds zu machen. Und ich liebe auch den Mittelpicker von der Strat. Das ist schon eine klasse Sache.
Ja, wird gerne unterschätzt, ne?
Oder, genau.
Oder meistens werden immer nur so die In-Betweens genommen.
Ach so, Historie wollten wir, genau. Und dann wir sind jetzt bei Stratocaster, Maple Neck, Swamp Ash Corpus, sie sage und schreibe drei Tonabnehmer, großartig. Mhm. So, das haben sie zusammengebaut, gespielt. Zuerst haben sie...
Ganz kurz, wann kam die dann raus? 53, hast du gesagt?
54 ist eigentlich so das offizielle Startjahr. Mhm. Die müssen in der 53 schon dran geforscht haben, sonst hätten sie 54 nicht rausbringen können. Also Gedanken darüber haben sie sich wahrscheinlich schon ein bisschen früher gemacht. Es gibt irgendwie auch Patentschriften, die auch früher datieren über das Tremolo und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall 54 ist das offizielle Startjahr. Schweres Wort.
Startjahr. Ja.
Dann haben sie es zwei Jahre in dieser Konstruktion gebaut, haben in dieser Zeit schon ein paar Sachen geändert. Die haben die erste Kunststoffgeneration einmal durchgezogen und haben dann 55 schon andere Kappen, andere Knöpfe, anderen Schalterknopf und vor allen Dingen andere Potentiometerwerte eingebaut. Die haben die ganze Gitarre. Ich denke mal, die haben die Gitarre gebaut mit diesen Komponenten, haben 250 Kilo Ohm-Potis eingebaut, haben gesagt, ui, das klingt aber frisch, Telecaster klingt da viel milder. Und haben dann gesagt, wir machen mal 100 Kilo Ohm-Potis rein. Die ersten Strats waren mit 100 Kilo Ohm-Potis, um den Klang insgesamt richtig schön rund und weich zu kriegen. Und dann kamen wahrscheinlich die ersten Gitarristen und sagten, naja, könnte das ein bisschen mehr Höhen haben. Okay, dann machen wir 250er wieder rein. Dann haben sie wenig später den 250er. Also noch in 54 sind sie hochgegangen mit Poti-Werten auf 250. Und das ist ja auch neu. Das war bei der Strat neu, dass die Pickups ein Staggering hatten. Die Telecaster, der Bridge Pickup ist hier ursprünglich flush und beim Hals Pickup gucken die eh nicht raus. Und die Strat Pickups hatten verschiedene Höhen, um schon.
Die Magnete meinst du jetzt, ne? Für die nicht wissen.
Die Magnete, die rausgucken aus der Spule, haben sie unterschiedlich lang gemacht, um die Lautstärkenunterschiede der produzierten Saiten, die sie damals spielten, schon mal auszugleichen. Das ist ganz geschickt, das war also Hightech-mäßig.
Schon ausgefuchst.
Wir gehen einen Schritt weiter und sind richtig, richtig ausgefuchst, ganz genau.
Und ich mich ganz kurz frage, war denn von Anfang an auch schon diese ganzen Zwischenpositionen in der Stratocaster da?
Nee, die Zwischenpositionen sind alle künstlich. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das zuerst aufgenommen wurde. Ist auch ein Relikt der späten 60er, glaube ich, dass überhaupt Zwischenpositionen gemacht wurden. Und standardmäßig gibt es das von Fender auch erst seit, ich weiß es nicht, aber seit 78, glaube ich.
Okay. Das heißt, es waren am Anfang Dreiwegschalter.
Immer Dreiwegschalter. Alle teuren Strats haben Dreiwegschalter.
Ach so, war es das so? Okay, interessant.
Genau.
Daran erkennt man also eine teure Strat am Dreiwegschalter.
Ja, genau.
Unter anderem.
Der pure Purismus.
Bevor wir weitergehen, kannst du was zu sagen, vielleicht woher auch diese Idee kam mit den zwei Tonschaltern, Tonreglern, die es dann da gab? Oder gab es die am Anfang auch noch gar nicht? Weil Strats sind ja drei, wenn ich das richtig erinnere, drei Regler, Knöpfe. Ein Volume und zwei Ton. Genau.
Genau. Kann ich nur mutmaßen, kenne ich keine Story zu. Vielleicht weiß da irgendjemand anders Details, die er uns mitteilen kann. Aber ich denke mal, die haben das gezeichnet. Haben diese Form gemacht Und dann haben probiert, ah, zwei Knöpfe, drei Knöpfe, dieses, wie das da so runter geht, das Schlagbrett, mit drei Knöpfen sieht das gut aus, dann machen wir hier noch einen Schalter hin. Was machen wir damit?
Das sind ja auch drei Pickups.
Das sind drei Pickups, genau. Und dann, Mensch, wir brauchen noch eine Lautstärke, da haben wir nur noch zwei. Und dann haben sie wahrscheinlich gesagt, mit vier Knöpfen wird es da zu eng. Mhm. Es gibt ja ganz viele Kopien aus der ganzen Welt mit 1000 Schaltern, 1000 Potis und was weiß ich. Aber bei Fender waren es halt drei. Und ich glaube, wenn man sich alte Teleschaltungen anguckt, gibt es immer eine muffige Schaltung, Hals-Pickup über Widerstandswerk mit Kondensatoren, die ganz weich klingt, um Bass zu imitieren. Und dann gibt es den Hals-Pickup alleine. Und dann gibt es den Steg-Pickup alleine. Das ist die Schaltung nach 53. Vorher hatten sie noch Blendschaltung ohne Tonpoti. Also die haben verschiedene Sachen ausprobiert, hatten Erfahrung, was für Sounds kann man machen. Und Fender war ja immer in Kontakt mit Musikern, die sagten, das finde ich gut und das könnte man vielleicht mal probieren, und sind da mit Mucken gegangen am Wochenende. Und Leo Fender war damals auch immer mit draußen bei irgendwelchen Veranstaltungen, hat sich Country-Musik angehört und hat direkt, ich kenne so Storys, dass er auf dem Gig am offenen Amp noch gelötet hat.
Echt?
In den Pausen Kondensatoren getauscht hat. Ja, ja, genau. Und also das spricht dafür, dass es gab wohl einen engen Kontakt zwischen Musikern. Mhm. Also da wurden verschiedene Schaltungen halt getestet. Und meine Strat, warum und wie das alles so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe den Eindruck, die wollten halt die Variationsbreite von so einer E-Gitarre möglichst breit fächern. Das heißt, ich muss einen Hals-Pickup haben, der groß und weich klingen kann. Deswegen muss der einen Tonpoti haben. Der Mittel-Pickup ist neu. Den kann ich auch regeln. Der macht schon viel davon, was vielleicht bei der Telecaster der Steg-Pickup gemacht hätte, weil der auch viel mehr Größe hat und einen fetteren Ton hat. Musste quasi der Mittel-Pickup das übernehmen, was sonst ein Steg-Pickup alleine machen würde, eine gewisse Größe, das klappt ja auch, das kann man heute noch ganz gut imitieren, also wo ein Steg-Pickup zu fies ist, dann nimmst du den Mittel-Pickup und das ist super und die kannst du mild drehen. Und als Alternative brauchst du noch einen Sound, der ganz dünn und beißend ist, und das ist der Steg-Pickup ohne Tonpoti. Was brauchst du denn Tonpoti? Das will man nicht weich machen, wenn man einen weicheren Ton will, nimmst du den Mittel-Pickup. Ist ja logisch. Ne? Also der Sinn bei ganz vielen alten Gitarren ist, vorne dick und weich zu haben und hinten möglichst spitz und schneidend. Ja, aber für die wäre es absurd gewesen, ein Steg-Pickup weich machen zu wollen. Weil es wurde ja nicht verzerrt gespielt.
Ja, klar.
Das Genre gab es ja noch nicht, dass man da braten wollte. Ja. Das ist ja nur heute so.
Ja.
Früher haben die clean gespielt, und wenn du halt diesen Ton vom Steg wolltest, dann hattest du ihn. Und hast dann auch die Möglichkeit gehabt, den mit dem Volumenpoti auch weicher zu kriegen.
Stimmt, das
geht ja auch. Durch Resonanzbedämpfung.
Gibt ja auch unzählige Schaltungen und Versuche und TBX-Control und was nicht. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Einige Leute haben sich da was einfallen lassen. Und am Ende des Tages sind sie dann doch zurückgestiefelt zu der alten Schaltung.
TBX-Control, kann man auch drüber, genau. Das ist die nicht verstandene, von der Zielgruppe nicht verstandene Schaltung. Weil es eigentlich ganz geil ist. TBX ist eigentlich genial.
Aber vielleicht können wir da ja chronisch irgendwie so ein bisschen hinlaufen. Ich weiß jetzt, ich habe keine Ahnung, was TBX ist und was das kam.
Von der chronisch sind wir jetzt gerade 55 und ich hatte über Staggering gesprochen, dass die Magneten verschieden hoch waren. Und in 54 ist der Magnet von der G-Seite ein bisschen kürzer. Und D-Seite ist sehr prominent, sehr weit raus, und die A-Seiten und E-Seiten sind so mittelhoch. Die gucken auch aus der Kappe raus. Also muss es wohl so gewesen sein, dass die umsponnenen Seiten, die damals ja üblich waren, also die Flat Wounds, da muss die D-Seite von der Konstruktion irgendwie diesen Mangel gehabt haben, dass sie immer leise war. Also haben sie versucht, das Ding lauter zu machen. Dann haben sie irgendwie festgestellt, die G-Seite ist ja auch ein bisschen leise. Weil damals wurde ja umsponnene G-Seite gespielt, dann machen wir die halt genauso laut. Das haben sie dann Ende 55 geändert und haben dann die G-Seite genauso hoch gemacht wie die D-Seite. Dann hatten sie für einen umsponnenen Flatwound-Satz hatten sie die ersten vier, gingen dann so die Griffbrettwölbung hoch, und die glatten Seiten waren halt viel zu laut. Da haben sie dann die etwas mehr in der Spule versenkt.
Wann kam denn so der Sprung zu den normalen Seiten, sag ich mal, zu den Ach, Nickel. Spät. Viel später wahrscheinlich.
Viel,
ne?
Viel später. Mhm. Viel, viel später. Das auch das, ich weiß gar nicht, ob die Shadows, was die für Seiten gespielt hat. Damals wurde es irgendwann üblich, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Man kaufte sich einen E-Gitarren-Seitensatz und zog die A-Seite als tiefe E-Seite auf und die hohe E-Seite als H-Seite und kaufte sich dann eine Benjo A-Seite, um dann den ganzen Set weicher zu haben.
Ach, wie geil, das freut mich gerade. Als jemand, der sehr stark verteidigt, dünne Seiten zu spielen, ist das ja schön, dass früher in der Historie das auch schon öfters war gemacht worden.
Früher waren die Seiten sowieso dünner, ne? Ich glaube, die haben damals mit, echt? Ja klar, die haben, glaube ich, mit 9ern angefangen oder sogar noch weiter unten, meine ich. Ich glaube, da gab es ja noch gar keine 10er.
Das ist alles Ende 60, ne? Die gab es da damals noch nicht. Das ist alles irgendwie entstanden, als irgendwie der Rock'n'Roll aus dem Blues geboren wurde. Mhm.
Aber genau, wie ging das denn dann nach 55 so weiter in die 60er dann hinein? Was waren so die erste große Veränderung dann in den nächsten Stratocasters?
Ja, die haben später die Korpus, den anderen Korpusholz benutzt. Die Ursache weiß ich nicht warum. Vielleicht war einfach nicht genug Swamp Ash da oder die waren es leid, diese tiefen Poren, die Asche hat, immer zu füllen. Die haben sehr tiefe Poren und da muss man immer füllen. Mhm. Und eine Erle ist ein viel glatteres Holz mit nicht tiefen Poren. Da kann man also viel besser, viel schneller produzieren. Man kann viel schneller eine glatte Oberfläche erzeugen. Entweder haben sie es deswegen gemacht oder vielleicht auch, weil verschiedene Leute, vielleicht haben sie es einfach nur getestet und haben gemerkt, das klingt weicher. Fender hat in der Anfangszeit auch Teles mit Pinionbody gebaut, dass das auch ein anderes Holz ist. Und das klingt ja auch ein bisschen weicher als Esche. Kann sein, dass das auch ein Gedankengang war. Also ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Also wie gesagt, das sind meine beiden Ideen. Das ist tatsächlich tonal, tatsächlich eine Idee war, da was zu ändern, dass die Gitarre weicher klingen zu lassen. Oder weil es einfach produktionstechnisch viel einfacher war, eine Erle zu verarbeiten. Vielleicht war es auch einfach billig zu der Zeit. Es gab irgendjemand einen Schwung Erle angeboten und sagt, hier, das ist günstig, sag ich, super, kann ich ja so und so viel Dollar sparen pro Gitarre, mache ich das. Kann auch gut sein. Auf jeden Fall hat sich das rausgestellt, dass diese Erle, die sie benutzt haben, wirklich sehr, in der Kombi sehr gut klang mit der Strat und die wurde dann zum Standardholz und die Tele wurde aber weiter mit Esche gebaut.
Wie war das denn mit den Hälsen? Da gab es da auch erst nur Maple und ich glaube, Rosewood kam später dann.
Da, wo wir jetzt sind, gibt es bis Anfang 59 gibt es nur Maple Necks.
Also war das auch so diese Zeit jetzt, wo dann auch die Rosewood Necks...
Genau, die Rosewood, genau. Man muss immer so auf die parallelen Modelle gucken, die bei Fender so liefen. Die haben ja auch 55 mit der Strat zusammen haben sie angefangen, den Steg-Pickup, die Magnete zu stackern. Das heißt, die haben über Sachen nachgedacht, haben gesagt, okay, dann machen wir das bei dem Modell und bei dem Modell machen wir das auch. Na, und dann haben sie Ende der 50er haben sie angefangen, gedacht, ach, wir müssen irgendwie noch mehr Kundschaft abgraben von Gibson. Die spielen Jazz, die spielen Gibson-Gitarren, die haben aber auch alle dunkle Griffbretter. Lass uns mal eine Jazz-Gitarre machen. Und dann haben sie eine Jazzmaster gebaut und die hat ein dunkles Griffbrett. Und dann haben sie gedacht, ja, das können wir dann auch ausprobieren für alle anderen Modelle. Machen wir es für die Tele auch, machen wir es für die Strat auch. Und das kam dann auch gut an. Und deswegen wurden ab 59 erstmal die Gitarren alle mit Rosewood-Boards ausgeliefert, weil die Leute das alle toll fanden. Die haben es auf den Messen vorgestellt und dann sagten, das ist ja toll. Endlich. Klasse.
Hast du eine Ahnung darüber? Das würde mich gerade mal ganz trivial interessieren, wie viel eigentlich damals so eine Strat gekostet hatte. So war das so etwas, wo sich nur die Großen und Reichen so eine Strat leisten konnten, wie es halt heutzutage ist? Oder war das schon etwas, was so jeder ambitionierte Musiker sich durchaus leisten konnte aus der Mittelklasse?
Also in Deutschland war es auf jeden Fall sehr teuer, in den USA glaube ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall Bücher, wo man das nachlesen kann. Ich kann jetzt aufstehen und welche holen oder suchen. Aber ich denke, das war im Bereich 60 bis 200 Dollar kosteten Gitarren. 200 Dollar war schon eine teure Gitarre. Und unter 100 war eine günstige. Fender hatte ja auch immer dann günstigere Modelle für Schüler und Einsteiger. Wie das im Verhältnis steht, was zu der Zeit ein Liter Milch oder eine Gallon Fuel gekostet, das weiß ich jetzt nicht. Es war nicht unerreichbar. Das war jetzt nicht so schweineteuer, aber es war aber auch nicht billig.
Ja. Also das heißt, weil du es gerade so ein bisschen angesprochen hast, Fender hat doch schon immer billigere Modelle auch hergestellt, oder war das auch etwas, was dann erst mit der Zeit kam?
Also überhaupt diese ganze Modell-Variety kam erst mit der Zeit, natürlich. Mhm. Also sie haben früher nur die Telecaster gebaut. Mhm. Aber Ende der 50er hatten die da auch schon Music Master Gitarren, Duosonic Music Master, so eine Mini-Strat mit einem Pickup, Duosonic Mini-Strat mit zwei Pickups, das gab es da damals alles schon. Mhm. Da haben sie dann mit kürzeren Mensuren auch experimentiert. Und dann gibt es ja in den 60er Jahren, da explodiert ja der Katalog, da gibt es ja so viele Modelle auf einmal. Man darf nicht vergessen, dass die auch immer während der ganzen Zeit, über die wir jetzt reden, immer Lapsteels gebaut haben, auch Gibson hat das gemacht, immer Lapsteels gebaut haben, auch Pedal-Steel-Gitarren gebaut haben. Also das war schon, die Tele war einfach nur so eine Gitarre zwischen dem Ganzen. Für uns ist das so bedeutend, diese ganze Tele- und Stratgeschichte. Aber die Firma hat Lapsteels, Pedal-Steels, Verstärker gebaut in allen Größenordnungen. Und diese Gitarren, die liefen, die waren eben auch dabei. Ne? Das war also nicht, dass die, dass Fender die Firma war, die eine E-Gitarre gab. Natürlich hatte eine E-Gitarre. Viel bedeutender war damals, dass sie den Bass rausgebracht hatten, der erste Elektrobass. Mhm. Deswegen auf manchen Platten steht dann irgendwie, der spielt dann Fender-Bass. Ah. Nicht Double Bass and Fender Bass steht dann da.
Ich habe mal kurz nachgeguckt, $200 1955 sind umgerechnet Inflation $2,000 heutzutage.
Okay.
Ja.
1000 oder
also
2000?
2000. Ja, genau. Da gibt es ja alles mittlerweile, was man googeln kann.
Naja, gut, aber dann 60 bis 100, das ist dann eben, das ist so der Bereich, ne? Das ist jetzt nicht spottbillig, aber das ist nicht unerreichbar.
Genau, ist nicht unerreichbar.
In dem Bereich, ich bin der Meinung, das irgendwo gesehen zu haben, dass eine Tele $88 gekostet hat oder sowas.
Mhm. Ja.
Aber ich bin mir nicht sicher, muss ich nachgucken.
Dann ab in die Zeitmaschine und ein paar Gitarren sichern.
Oder direkt ein paar Gitarren kaufen und dann. Oh, ich würde so viel machen, wenn ich eine Zeitmaschine
habe. Aber man muss ja auch die $88 haben.
Stimmt.
Darf ich mir lieber für 285 eine Les Paul gekauft.
Dann, genau, gehen wir noch mal ein bisschen in die 60er rein. Gab es da dann, ich sag mal, so wichtige Wendepunkte in der Gitarre, in der Fender-Strat-Gitarre, oder hat sich da erstmal alles so ein bisschen hingedümpelt und alles normal entwickelt?
Ich glaube, dass man muss das sehen an der Kultur, die sich ganz schnell entwickelt hat um diese Instrumente. Mhm. Die Bands, die auf einmal diese Instrumente spielten. Mhm. Und deswegen ging das ja auch so ab. Ne? Das ist wie so ein Lauffeuer, was da auf einmal losging. Jeder wollte da mit drauf diesen Zug springen. Jeder wollte so eine Gitarre haben. Alle Bands mussten einen Gitarristen haben, der diesen Sound lieferte. Da ging schon ganz schön was los. Und dann fingen die Leute eben an, auch erfinderisch zu werden und haben Sounds gesucht. Dann haben sie Gitarristen nur einen kleinen Amp gehabt, was blieb anderes über, den voll aufzureißen. Und dann, okay, es zerrt. Dann haben die Leute erfahren, okay, das Zerren, zuerst fanden sie es scheiße und dann nachher waren sie, das klingt ja cool. Verschiedene Gitarren, verschiedene Amps, verschiedene Kombinationen. Erstmal gab es da keine Pedale, da kamen ja Leute dann erst später drauf, dass man eben diese Verzerrung auch anders erzeugen kann. Aber so Gitarre, Kabel in Amp rein und das Ding voll aufreißen, weil man sonst zu leise ist, das war ja so ein Ding dann. Oder dass man quasi den Amp voll aufmacht die ganze Zeit und die Gitarre auf 5 zurückdreht und dann spielst du Rhythmus und drehst du auf und dann kannst du spielen wie ein Saxophon. Das war damals so der Approach. Ich kann auf der Gitarre auch Saxophon machen, indem ich einfach meinen Amp übersteuere.
Ja. Und dann End-60er kam ja Hendrix auf den Schirm. Was für eine Stratocaster hat der denn damals gespielt?
Hendrix hat, ich glaube, eine 65er und 64er hatte, das waren seine Lieblingsgitarren, glaube ich, und hat unfassbar viele Strats gehabt. Und die Gitarren, die er mal kaputt gekloppt hat später, Das waren immer die gleichen Gitarren. Die Rodis haben die immer zusammengeschraubt wieder. Die hat, glaube ich, das Kontingent von 5 Gitarren gehabt. Mhm. Die wurden dann zerschlagen und die Rodis haben die dann wieder zusammengeleimt, zusammengeschraubt. Nur für die Show wurden die dann halt kaputt gekloppt. Und in Montreal haben sie dann gesagt, wir müssen dann wieder irgendwie. The Who, die machen das ja auch.
Genau.
Die hauen immer alles kaputt. Und wenn wir nach denen spielen, ist irgendwie, die spielten nach Hendrix, müssen wir vorher irgendwas vorlesen. Deswegen lass mal was anzünden. Das ist auch nicht schlecht. Naja.
Aber die Gitarren, der hat immer zeitaktuelle Modelle, sag ich mal, gespielt, weil 64 ist ja jetzt nicht so weit weg von 67 oder von 69. Das heißt, das war immer relativ aktuell, wo der mitgegangen ist, oder hat er auch schon so sein Fable in die 50er reingehabt?
Kannst du mal eben gucken, mein Laptop-Akku sagt leer, dann steckt wahrscheinlich der Stecker nicht in der Steckdose von dem Netzteil. Schnitt!
Schreibst du es gerade auf, Fabian?
Ja, ja, klar. Warte mal, ich brauche einen Stift. Haben wir hier keinen Stift im Haushalt? Doch, hier. Hier ist da irgendwas. Warte.
Yes, ich hab wieder Strom. Geht weiter.
Sehr gut.
Okay.
Sehr gut.
Also, wo war ich stehen geblieben? Hendrix?
Hendrix hat immer aktuelle Strats gespielt.
Ja, ich glaube, nicht unbedingt aktuelle. Ich glaube, der hat erst angefangen, bevor Fender auf ihn aufmerksam wurde. Hat er ja auch alles Mögliche gespielt, auch Jaguar und Jazzmaster und du siehst Hendrix mit allen möglichen Gitarren.
Gibt ja auch eine SG, die er mal gespielt hat.
Ja, genau, später. Ich glaube, Hendrix war einfach ein Typ, der fand Gitarre spielen geil, hat sich alles mögliche reingezogen. Ganz normal eigentlich. Musikläden, ja, alles ausprobieren, alles.
Alles
spielen.
Reingezogen passt.
Alles rein. Ja, genau, auch in dem Genre. Genau, muss alles ausprobieren. Und eine Strat fand er halt wahrscheinlich für seine Ausdrucksformen einfach vielseitig und hat die viel benutzt. Und ich glaube, der hat schon eine Handvoll Lieblingsstrats gehabt, die auch gar nicht mit auf Bühnen kamen, die in dem Studio benutzt wurden oder manchmal auch bei Fernsehauftritten, wo es einigermaßen geordnet zuging. Und dann gibt es irgendwie Gitarren, die dann irgendwie bei wilderen Sachen wie Open-Air-Festivals dann benutzt wurden, wo Instrumente gefährdeter waren.
Kann man da sagen, gibt es da irgendwas Besonderes an den Strats, die er damals zu der Zeit benutzt hatte? Irgendwas auch an den Pickups, das vielleicht gerne versucht wurde, später nochmal zu kopieren oder nachzuahmen? Oder,
also es gibt ein Buch, wo Hendrix selbst sagt, die Strats sind geil, die klingen eh alle gleich und deswegen ist es gut, eine Strat zu spielen. Du kannst überall hingehen, eine Strat nehmen und du hast, was du brauchst. Weil sie eh alle gleich klingen. Also Hendrix war, glaube ich, selbst da, nehme ich an, nicht so wählerisch. Der hat ja auch verschiedene Amps gespielt. Also Hendrix,
man kennt ihn ja so mit
Ding
Marshall,
ist einfach, ne, er selbst. Ne? Also er selbst hat einen Sound und hat es einfach drauf gehabt, jede Gitarre in jedem Amp nach ihm klingen zu lassen. Das ist ja, was im Prinzip jeder erfahrene Gitarrist macht. Fiber, du oder ihr beiden wisst das wahrscheinlich genau, nimmst irgendeine Gitarre in irgendeinem Amp bei irgendeiner Session, stöpselst dich ein und drehst so ein bisschen, bis du deinen Sound hast.
Ja.
Und das ist einfach so. Menschen haben halt einen Sound, weil du hast eine tonale Idealvorstellung und bist ruckzuck relativ nah da dran, das irgendwie in Szene zu setzen, wie du spielst. Man hätte auch sowieso schon einen Sound mit seinem Plektrum und seinem Anschlag. Mhm. Und wenn man diese ganzen Faktoren auf die Reihe zieht, ist die Gitarre halt nur noch ein Faktor in dieser ganzen Reihe. Und dann kann ich das verstehen, dass Hendrix sagt, ja, Strat ist super, nimmst du irgendeine, kennst du eine, kennst du alle. Das klingen alle gleich, das ist immer geil, ich kann immer alles machen, solange die halt die Originalschaltung hat mit Dreiwegschalter und den drei Potis, geht alles. Jetzt im Nachhinein kann man natürlich hören, alles klar, Monterey Pop klingt ja anders als Woodstock und das klingt, man hört das schon, dass es eine 68er Strat ist, man hört das, dass es eine 65er Strat ist und verschiedene Aufnahmen hörst du, dass du gar keine Strat spielst, sondern irgendwas anderes auf Platten. Aber das ist nicht das, was wichtig ist bei Hendrix. Ne?
Ja. Jetzt hätte ich ein bisschen so fasziniert von Hendrix kurz den Faden verloren. Aber gehen wir mal ein bisschen weiter von Hendrix noch weiter hinein, bis es dann wirklich, glaube ich, ganz interessant wird und ganz viel an Strats rumgeschraubt worden ist und auch diese komische Geschichte dann passiert ist, die ihr gerade genannt habt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Irgendwas.
Aber vorher war, glaube ich, noch, wenn wir in den 70ern sind, hat sie ja noch die Halskonstruktion geändert, ne?
Wir haben jetzt eben angesprochen, dass Rosewood Boards benutzt wurden 1959 und dann haben sie als erstes die Rosewood Boards einfach gerade, die haben die Hälse gerade gehobelt und haben das Rosewood Board gerade aufgeleimt, um nachher wieder die äußere Form des typischen Halses, wie man es von der Telecaster da oben drauf zu hobeln. Also ein gerader Schliff oder gerade Hobelfläche, das Griffbrett wurde auch gerade gehobelt und draufgesetzt. Da hatten sie einen Schwierigkeitsfaktor dadurch, dass die Naht des Griffbretts peripheriert die Bohrung der Einstellschraube. Wenn man Straß versucht nachzubauen, siehst du, dass das ein Punkt ist, der einen Schwierigkeitsgrad deutlich erhöht. Weil du musst überlegen, wie du bohrst und Ahorn und Rosewood sind komplett unterschiedlich hart. Werkzeuge schwimmen weg und musst überlegen, ob man die eine Fräsung zuerst macht, die andere erst später. Auf jeden Fall ist das, um das so gut hinzukriegen, wie sie es hingekriegt haben, ist das, glaube ich, ein Punkt, der den Arbeitsfluss verlangsamt. Deswegen haben sie diese Slapboards.
Recording stopped? Kurz.
War bei mir.
Sekunde. Ja, wobei, das läuft ja eigentlich alles mit den Aufnahmen. Das ist ja, die, ja wobei, das ist auch das Videoaufnahme. Sekunde, ich muss kurz was gucken. Klar. Kein Stress. Ich muss dafür nämlich was löschen. Die Festplatte ist von mir so nicht voll. Damit wir weiter recorden können.
Achso, bei uns läuft
ja,
nichts.
Ja, das ist bei mir,
Ich hatte mein WLAN eingeschaltet und ist hier das Apogee einfach rausgegangen. Läuft aber noch. Aber ich habe
okay, doll, super.
Alles noch, aber es reagiert nicht mehr.
Aber es nimmt auf. Also Apogee. Achso, nur die Steuerung.
Ich hab mein Handy genommen und hab mein WLAN angemacht und Apogee ist eingefroren. Ganz abgespaced. Nicht
mehr an. Aber Logic läuft. Es läuft. Alles drauf. Nicht anfassen.
So. Sekunde.
Sekunde. Oh. Ist die Kaffeemaschine noch an?
Ist vorhin ausgegangen. Ist in der Aufnahme drin.
Das ist eine Aufnahme.
Da geht es dir nachher nochmal aus. Ah, okay, jetzt noch ein Heißgetränk, könnte ich jetzt noch verknusen. Was? Ja, machen wir mal einen Kaffee.
Ihr auch?
Ja, gerne.
Ja, genau, schön Podcast-Kaffee.
Ja. Pod-Kaffee, genau.
So, jetzt müsste es eigentlich.
Ja?
Sekunde.
Ja. Aha. In progress. Ist das eine Vorbereitung oder es läuft jetzt auch wirklich?
Nee, es läuft. Läuft.
Herrlich. Super. Ja, wir waren bei Slapboards, genau. Ich war genau voll. Die Slapboards sind so gemacht, dass der Hals wird gehobelt, flach gehobelt, genau plan, und das Griffbrett wird von unten auch flach plan gehobelt und wird dann auf den Hals, auf den Ahornhals aufgeklebt. Das Problem dabei ist, dass also diese Leimnaht die Bohrung der Stahlstab-Einstellschraube peripheriert. Das heißt, der Stahlstab selbst ist unterhalb, aber die Schraube zum Einstellen der Halskrümmung ragt so ein bisschen in das Griffbrett rein. Also du musst für die eine und dieselbe Stelle musst du zwei verschiedene Holzarten bearbeiten, die unterschiedlich hart sind. Das heißt, das ist eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades, weil es kann passieren, dass Werkzeuge da wegschwimmen in Richtung weicheres Holz. Und dass die Position nicht stimmt, das ist aber immer alles sehr genau gearbeitet und das sieht immer alles super aus bei Fender. Deswegen denke ich mal, die haben da einfach an der Stelle, mussten die langsam machen, um dieser Sache da Rechnung zu tragen. Und deswegen haben sie auch diese Slapboards Mitte 62 revidiert und haben Veneerboards gemacht. Das heißt, sie haben diese Wölbung des Griffbretts im Griffbrettradius 7,25 Zoll haben sie auf den Ahornhals gehobelt, ohne die Einstellschraube zu peripherieren. Jetzt nicht gerade, sondern in der Wölbung des Griffbretts. Und dann haben sie eine ganz dünne Rio-Palisander-Schicht darüber gebogen. Dadurch wird das Rio-Palisander viel dünner. Vielleicht haben sie auch einfach die doppelte Menge dann geschafft mit der gleichen Menge Rio-Palisander. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du das Problem dann weg, dass du irgendwie mit dem Stahlstab irgendein Issue hast. Du machst den Stahlstab auch von oben rein. Das ist ja genau beim Maple Neck machst du den Stahlstab von hinten rein und beim beim Rosewood Board kannst du den Stahlstab von oben reinlegen, was auch einfacher ist. Mhm. Na, und dann haben sie es jetzt mit dieser Wölbung geschafft, dass sie quasi, dass der Stahlstab unten nicht mehr berührt wird. Mhm. Und das gibt es ab Mitte 62. Also ich habe eine 62er Strat aus dem September, die hat schon dieses Veneerboard.
Hm. Interessant. Das war das, was du meintest mit dem Hals, der sich verändert hatte, Fabian.
Hals, der sich verändert hat?
Du hast doch gemeint, dass die Halskonstruktion sich dann auch nochmal sehr stark
verändert hat. Achso, nee, ich meine die Befestigung. Die Befestigung.
Das ist viel später.
Achso, das genau. ist noch später,
Also der Hals ab 59 bis Mitte 62, Slabboard wird zu Veneerboard. Das Veneerboard, wie es da benutzt wird, ab Mitte 62 bleibt unverändert bis Ende 64, wo sie dann andere Dots reinmachen. Also bis dahin haben sie, als sie auf Rosewood Boards gegangen sind, mussten sie irgendwie Punkte reinmachen und dann haben sie einfach so eine Spachtelmasse immer reingeschmiert, die so ein helles Braun hat. Mhm. Ganz einfach, also so typische Fender-Pragmatismus, da sind Löcher, die müssen geschlossen werden, ja, dann nehmen wir hier diese Spachtelmasse. Und dann haben sie irgendwann gedacht, naja, Gibson nimmt auch dieses schöne Motto, Mother of the Toilet Seat Zeug, dieses Perlmutt. Ja, so heißt es, Motto, White Motto. Kaffee ist alle, machen wir halt keinen. Also Mother of the Toilet Seat und da haben sie gesagt, 65, jetzt haben wir richtig was Schönes und es gibt keine Clay Dots mehr, sondern es gibt jetzt diese schönen Pearl Dots, die wurden dann ausgestanzt und in die gleichen Löcher halt so reingepoppt. Das war dann die Änderung des Halses, dann gibt es zu der Zeit noch, ändern sie das Logo noch, aber der Hals bleibt im Prinzip noch immer der gleiche mit dem Veneerboard. Und dann fangen sie an, 66 machen sie eine größere Kopfplatte. Die Halskonstruktion ist immer noch die gleiche. Es gibt nur die größere Kopfplatte.
Ach, die größere Kopfplatte kam erst spät. Ich dachte immer, dass die größere Kopfplatte die originale Kopfplatte ist.
Nein.
Aber das, 70er, man ist dann quasi wieder so zurückgegangen später. So, ne?
Irgendwie sowas.
Ja.
Also die größere Kopfplatte gibt es von 66 bis 79. Okay.
Bis 79, das meinte Fabian, genau, bis 79 dann, ja. Okay.
Ja.
Ich hatte immer so eine Erinnerung, dass wenn man alte Gitarren gesehen hat, man hat diese große Kopfplatte, die ich persönlich extrem hässlich finde.
Echt? Was bist du denn für einer?
Alter, ich bin einer, der Kopf...
Ja, du hast eine Headless-Gitarre, wollte ich gerade sagen.
Bei mir gibt es gar keinen Kopf an meinen Gitarren, das ist verboten.
Oh mein Gott.
Genau. Da spaltet sich die Gesellschaft in zwei Gruppen. Große oder kleine Kopfplatten.
Bei mir gibt es überhaupt keinen Kopf. Weg damit, das braucht keiner.
Ja. Ich akzeptiere sie beide. Aber es gibt wirklich, ich habe das oft hier mit Kunden... Es kommt aber aufs Geburtsjahr ein bisschen an.
Ja, ich bin der 90, das ist dann. ich habe mit den Strats dann auch nicht so viel zu tun, ja.
Das ist doch sexy.
Genau, wenn du sagst, Kopfplatte. Irgendwie Malmsteen hast du gesehen, ja. Der hat die große Kopfplatte, dann ist man da auch sozialisiert. Ich habe früher auch tatsächlich geglaubt, es gäbe nur die große Kopfplatte. Bis ich darauf hingewiesen wurde, nein, es gibt auch die mit der kleinen Kopfplatte. Und habe mich da aber sehr schnell dran gewöhnt.
Ja, genau, aber diese Befestigung, die der Fabian meinte, was war denn da, was da passiert ist?
Die, Fender, muss ja vielleicht darüber, ist vielleicht nicht so wichtig, oder doch, Fender, die Firma Fender wurde ja verkauft an den CBS-Konzern. Mhm. Das passierte schon relativ früh, also diese Verhandlungen fingen schon 62 an und man sagt immer so im Volksmund, es ginge bis 65, aber 65 ist einfach so der Punkt, wo es noch Strats gibt mit kleinen Kopfplatten. Aber eigentlich ist das schon CBS, CBS-Zeit. Also CBS-Zeit fängt eigentlich schon viel früher an. Ich weiß gar nicht genau wann, aber wahrscheinlich schon 63. Mhm. Da war Fender, aber selbst Leo Fender noch immer in der Firma als Berater. Und weil der immer rumgetüftelt und Sachen gesucht hat, hat er halt, als er in dieser Beraterfunktion war, hat er versucht, die Halsbefestigung irgendwie umzubauen. Das Problem war, das kannten die von den Jazzmastern, dass also der Halswinkel oft nicht so komfortabel war, dass man genug Druck der Seite auf den Stich bekam. Also Jazzmaster hat ja eine andere Konstruktion, hat einen flacheren Seitenverlauf und deswegen musste man bei alten Jazzmasters, ist es Standard, dass da so kleine Phenolhalsplättchen unter der Hals, der klassische Shim, ne, um den Hals schräg ranzusetzen, um halt da den Stich höher zu kriegen, damit das alles sicherer läuft. Also daher kannten die das und dann haben sie eben auch ausprobiert, ob bei Fender, bei Stratocaster das vielleicht sinnvoll wäre, das einstellbar zu haben, weil die damals schon durch Produktionsschwankungen dass die Probleme hatten, dass manche Hälse tiefer in der Halstasche waren, manche waren größer, manche waren kleiner. Und um die Einstellmöglichkeiten zu vergrößern, muss man die Möglichkeit haben, diesen Shim irgendwie zu ersetzen durch irgendeine technische Geschichte. Und das war quasi das, was das Ziel war bei dieser Dreipunktaufhängung. Da wurden zwei kleine Stahlplatten eingelassen, eine in den Hals und eine in den Korpus und der Korpus hatte dann eine kleine Schraube, die gegen den Hals drückt, quasi den Shim ersetzt, um den Hals im Winkel zu verdrehen, damit man so verschiedene Arten von Seitenhöhe über dem Korpus einstellen kann.
Clever eigentlich.
Das ist sehr clever und das funktioniert auch gut und es ist nicht loser als eine normale Vierpunktbefestigung. Nun leider haben sie zu der Zeit auch angefangen, die Halstaschen ein bisschen zu lose zu fräsen. Und die ganze Maßgenauigkeit ging da so ein bisschen dahin in der Zeit nach, sagen wir mal, 73. Also die ersten Strats mit Dreipunktbefestigung, da sitzt der Hals eigentlich ganz gut. Dann gibt es aber immer mal welche, wo der Hals ein bisschen zu klein ist und die Halstasche ein bisschen zu groß. Das heißt, der Hals hat die Möglichkeit, da drin hin und her zu schwimmen. Und dann haben später die Generationen haben das dann eben auf diese Dreipunktbefestigung geschoben, die ja eigentlich gar nicht Dreipunkt ist, sondern diese Stahlplättchen waren ja auch noch mit zwei Schrauben befestigt. Also es gibt zwei große Schrauben, vier kleine und dann die andere. Also es sind insgesamt, wie viele haben wir jetzt? Zwei große, vier kleine, sind sechs, sieben Schrauben. Das ist eine Siebenpunktbefestigung. Also wenn es richtig sitzt, ist die Siebenpunktbefestigung eigentlich viel besser als die normale Vierpunktbefestigung. Ist aber eben für die meisten Leute ein Attribut der nicht mehr alten Bauweise. Früher in den 80ern war das der Cut der Vintage-Gitarre, die Dreipunktaufhänge. Okay. Heute ist das weitergerückt, also heute ist der Cut der Vintage-Gitarre schon, glaube ich, bis 76 hoch. Also, oder ist es schon bei 78? Ich weiß es nicht.
Für mich ist Grenze, die Gitarre alles hinter 1990 Vintage.
Ja, genau. Okay. Ja, genau, das konnten wir 1980 natürlich nicht sagen.
Manchmal interessiert mich dafür, fantasiere so ein bisschen darüber, wie das wäre, jetzt so in die 80er zurückzureisen und so die Gitarren, die man jetzt so als Vintage empfindet oder als alt empfindet, damals so top aktuell gewesen sind und so. Da kannst du vielleicht ein bisschen was sagen, du hast das ja alles auch ein bisschen mitbekommen,
ja,
wie du das jetzt so mit ein bisschen retrospektiver eigentlich betrachtest, ob du sagst, okay, das ist schon surreal, dass Gitarren, die damals brandaktuell sind, heutzutage als Vintage gelten oder hat sich das einfach so im Laufe der Zeit entwickelt?
Na klar, entwickelt sich das im Laufe der Zeit und viele Sachen, die jetzt hochgelobt werden, können irgendwie meine Ehrfurcht nicht so richtig triggern. Wie auch zum Beispiel Squire Strats, die 82 rauskamen. Ich weiß das noch, als sie in den Laden kamen, 82, 83, bekamen wir, ich weiß nicht, zwei Strats, eine Fiesta Rote und eine Two-Tone Sunburst von Squire und das gleiche Pärchen bekamen wir von Fender. Und damals, erstmal war man froh, nach den späten 70ern, wo die Strats klobig und schwer waren und genau das, was ich eben schon beschrieben hatte, also die ganzen Attribute von dass die Fräsungen nicht mehr passten und das Hälse wackelten und dann diese ganzen Plastiksachen und das war irgendwie, sah alles zu sehr nach lieblos zusammengeklatschter Industrieware aus und das änderte sich genau an diesem Punkt, wo 83 diese Gitarren reinkamen und die waren viel, viel besser verarbeitet. Das war übrigens auch schon bei den Smithcastern so. Die waren auch schon, das war, die gibt's 97, 80 gibt's die letzte Fender Stratocaster aus der CBS-Zeit, vom Vater von Jason Smith. Konzipiert mit alten Merkmalen, mit kleiner Kopfplatte, 70er Logo, auch Vierpunktbefestigung wieder und so weiter. Das ist quasi so diese Zeit. Das sind zum Beispiel Gitarren, die ich total gut finde. Die sind oft sehr schwer, aber die haben eine sehr hohe Qualität. Die tauchen nicht so richtig auf, diese Smithcaster. Da gibt es ja auch wahrscheinlich nicht so viele von, aber das sind echt total gute Gitarren. Mhm. Auch in der Zeit gibt es ja auch diese, als sie anfingen, auch die Amps wieder rauszubringen. Also das war auch Anfang der 80er, diese Riviera-Zeit. Da gibt es eben sehr, sehr gute Twins, Vibrolux, Deluxe Reverbs. Aber bleiben wir mal bei den Strats, darum geht's ja hier. Auf jeden Fall, die kamen in den Laden, diese Squire, und man merkte sofort, da hat sich jemand gekümmert. Also das hat ganz viel von alten Strats, die Halsformen, super lecker, lag super in der Hand, wie mich das heute angucke. Hals-Kopf-Platten, Plattenübergang, alles so liebevoll, was die Japaner da gemacht hatten. Mhm. Und die Form stimmte einfach ganz, ganz toll gemacht. Aber ich habe damals schon gemerkt, dass also die Fender Vintage Reissue, die amerikanische Gitarre, viel, viel besser war als die Squire. Und ich sehe das heute genauso wie damals. Die Squire war einfach ein super hübsch gemachtes Pendant. Aber von der Qualität war die amerikanische Strat viel, viel besser. Und das sehe ich heute noch so. Und ich frage mich, warum es so einen Vintage-Hype und Boom gibt um diese Squire-Strat. Das ist für mich einfach eine Billig-Gitarre.
Hat irgendjemand mal reingesetzt und so nach dem Motto, ja, super geil. Und dann spricht sich das rum und schon wird es ein Hype. Ne?
Also ich bin mal gespannt in so 30, 40 Jahren, wenn dann so gewisse, manche Schecters oder so moderne Strandbergs oder sowas dann als Vintage gelten oder Gitarren mit Fishman Bridge, mit Fishman Pickups dann als Vintage gelten. Da bin ich aber schon sehr gespannt drauf.
Das ist ja deine Hoffnung, dass es dann noch Gitarristen gibt. Ja.
Oh ja, ich denke schon. Es ist ein Instrument, was wieder sehr an Popularität bekommt in letzter Zeit.
Ich finde das gut. Ja. Wir wollen alles dafür tun, dass es so kommt.
Auf alle Fälle.
Wir sind ja schon dabei.
Unter anderem mit diesem informativen Podcast hoffentlich. Nee, das heißt, du meinst gerade so ein bisschen die Strats aus End-70ern. Das klang so ein bisschen durch, wie als ob du nicht so der größte Fan von denen warst, weil du gemeint hast, so ein bisschen Plastik und die Verarbeitung auch nicht mehr so toll. Ist da was dran oder genau?
Die Kritikpunkte bei den End-70er Strats, also sagen wir mal von 76 bis 78, sind ja immer irgendwie Massenproduktion, Korpus ist zu schwer.
Ganz kurz, woran lag das, dass der Korpus so schwer war? Wegen dem Holz?
Die Hölzer waren einfach, die haben dann, sind irgendwann wieder zurückgegangen zur Esche aus irgendwelchen Gründen. Die haben dann rausgefunden, wir können die Esche mit Polyesterlack lackieren. Ne? Die haben am Anfang der 70er noch mit Nitrocellulose gearbeitet und sind dann später, ich weiß gar nicht genau wann, muss auch so. Meine 76er, die war noch mit Zellulose-Lack, das weiß ich noch. Oder war die schon mit Polyester? Auf jeden Fall war der Lack nicht so dick, aber kurz danach, 77, 78, da wurden die Lacke so hässlich dick, so rübergeklatscht. Polyester-Lack wird ja immer in sehr großen Placken auf das Ding gebracht und wird dann sehr stark runterpoliert. Mhm. Wenn Polyester aushärtet, dann scheidet das eine Paraffinschicht ab. Und das Gute ist, dass man in einem Schwung, glaube ich, dicke Schichten auftragen kann. Und die Hauptarbeit beim Lackieren ist also das Runterpolieren. Da wird es mit großen Maschinen wird es runtergepoliert. Und dann gerät natürlich auch die ganze Form irgendwie aus dem Quark, weil die Lack so dick ist und die Strat sieht so riesig aus. Und was sie damals noch nicht wussten, dass es später gibt so hässliches Weather-Checking, wo dann irgendwie die Feuchtigkeit zwischen Lack und Holz läuft und Riesenplacken abplatzen. Das sieht so eklig aus. Also gibt es wirklich sehr, sehr, sehr hässliche Viecher da. Arme Strats, also bemitleidenswerte Gitarren, muss man mal so sagen.
Da wollten sie Geld sparen, aber wahrscheinlich. Aber im Endeffekt.
Ja, so nein, wie immer. Die so waren ja damals im Zugzeug, die wollten nicht nur Geld sparen, die wollten ja auch neue Sachen machen, die wollten schnell produzieren, die wollten am Nabel der Zeit sein. Da gibt es auch neue Farben, dieses Cherry, diese gebeizte Esche in dunkelrot. Das ist alles total lecker. Aber nach ein paar Jahren sieht das einfach eklig aus, ne? Wenn das anfängt, diese dicken Placken Lack zu abzuplatzen und alles nicht mehr schön. Und so eine verschrammelte 60er-Jahre-Straße sieht dann irgendwie, hat dann einfach mehr Charisma als so ein schwerer Klotz, wo dann irgendwie die Fensterscheiben runterbrechen oder sowas. Das ist einfach so schade, dieses, einfach traurig, ne?
So wie dieses Weiß, was irgendwann aussieht wie Plastikgelb.
So, ja,
das
genau.
Das ist immer mehr vergilbt. Das ist dann auch nicht mehr so schön. Aber in den 80ern, meinst du, hat sich das so ein bisschen gebessert. Ich würde mal ganz gerne jetzt auf diese eine Sache gehen, die der Fabian vorhin angesprochen hatte. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. TBX-Control. Das klingt total futuristisch.
Ja, die 80er,
klingt ja fast digital.
Die 80er ist sowieso eine ganz irre Zeit, ne? Gerade auch mit Stratocaster. In den 80ern waren ja eigentlich Fender Stratocaster komplett bedeutungslos zunächst, weil es gab ja wie Charvel und Jackson und diese ganzen Firmen, Mighty Might, auch selbst die Marzio, alle fingen an, diese Schwäche von Fender auszunutzen, um in diese Bresche zu springen, um alte Strats zu kopieren. Und jeder Gitarrist, der was auf sich hielt, spielte eine Strat, aber keine Fender. Ne? Mhm. Jeder hatte irgendwie so ein Gizmo da und es wurde rumexperimentiert. Damals war also Ende der 70er war Schecter ganz groß und die machten Strats aus Edelholz. Also
echt Schecter?
Ganz, okay. Ganz tolle Gitarren aus Bubinga-Hälse, Wenge-Hälse. Die machten
natürlich auch. Ich wusste gar nicht, dass Schecter so alt ist tatsächlich.
Ja, das
weil Schecter habe ich immer so als 2000er-Marke Schecter, irgendwie auf dem Schirm.
Das ist eine ganz bittere Erkenntnis, dass der Name so durch den Dreck gezogen wird. Schecter war damals echt eine ganz große Nummer. Die waren, das war mit den Schavel und Jackson und Schecter, das waren die Firmen. Schecter machte dann auch eigene Pickups, die etwas dicker waren, die hatten so einen großen, dicken, fetten Sound. Konntest du mit Two-Tone, konntest du umschalten. Das war ja auch, als ich meine 65er Strat damals kaufte bei Besichtigung einer Wohnung, da war da ein Schecter-Schlagbrett drauf mit so Schaltern, wo man laut und leise verschiedene Funktionen, Anodized, Black Anodized Guard, meine Güte. Aber das war damals die Zeit, also diese ganze, es gab so eine Pop, Soul-Pop Ära gab es damals, so Stratocaster, Rhythmusgitarren, Clean, das war so der Geldverdien-Sound. Am besten Preamp in der Strat drin und dann einzelne Schalter, um Kombinationen zu machen. Das war einfach hip. Und der Stratocaster-Sound an sich war damals dann überhaupt nicht mehr Hendrix oder irgendwie Blues-Gedüdel, sondern das war einfach nur Schinge-Dinge-Dinge, Stick-Pickup, Middle-Pickup, mehr brauchtest du nicht. Und das musste möglichst hell und hohl klingen. Das haben Leute geliebt. Mhm. Das ging los schon mit Dire Straits. Da wurde das populär. Es ist aber sofort ganz schnell abgedriftet. Das war so der Standard-Rhythmus-Gitarren-Sound für alles Mögliche. Chic gab es ja dann auch.
Stimmt.
Das war auch Stratocaster. Das war auch mehr Hals-Pickup, aber mehr eben dünne, glasige Strat-Rhythmus-Sounds. Das war der Grund, warum man eine Strat brauchte, ne? Mhm. Ne, nicht für irgendwelche wilden Helden-Solos, sondern dafür braucht es eine Strat. Ich habe damals auch in so einer Funk-and-Soul-Band gespielt und da habe ich dann auch nur sowas gehabt. Da habe ich dann auch ein Line-Out-Signal. Mein cleaner Ton ging gar nicht über Lautsprecher, sondern ich hatte ein Line-Out am Ausgangstrafo, der direkt ins Pult ging, um eben diese Pult-Sounds, das war damals Rhythmusgitarre, direkt ins Pult zu spielen, weil damals das A und O, musste man liefern können. Ne? Nur der verzerrte Sound ging natürlich über einen Lautsprecher mit Mikrofonierung. Clean kam alles.
Ach krass.
Ja, wenn du so alte, George Duke Sachen oder sowas anhörst, diese überzüchteten Strat-Sounds. Mhm. Exciter war damals ja auch so, wurde gerade erfunden. Dieses
Was
glasige.
Ist das, Exciter?
Exciter war ein Effektgerät, das wurde damals erfunden, um künstliche Obertöne zu erzeugen.
Die ist ganz hohe wahrscheinlich, ne? Die ist
brillant. Ja, genau, so ein Knirschen. Und dann von der Strat hörst du dann nur noch dieses. Das ist ja so. Ja.
Ja, wie Frieda vielleicht auch ein Sound, der heutzutage von Leuten, die die Zeit nicht erlebt haben, als legendär abgestempelt wird oder so oder als sehr einflussreich. War klar, wenn man die Zeit miterlebt hat und gesehen hat, was auch aus so einer Stadt alles passiert und gemacht wird, hat man das eher ein Schaudern vielleicht zu bekommen. Aber was ist denn jetzt diese Schaltung, die da Fabian meinte?
TBX-Control.
Genau, TBX-Control. Was ist das?
Soll ich erklären?
Erklärt mich auf. Ja, erklärt unbedingt. Mich auf. Erklärt mich auf.
TVX Control erscheint das erste Mal mit dem Auftreten der American Standard Stratocaster. Ich weiß gar nicht, wer sind die ältesten Modelle? Mitte, Ende 80? 89, 88? Wann kommen die raus?
Ich glaube schon, ne?
Fender hat dann lange versucht, einen Standardstrat zu machen, auch so komische Modelle mit Schallertremolos und ohne dieses buchsenden Blech, das typische. Komische Gitarren kommen da auf den Markt und dann kommen sie irgendwann Mitte, Ende der 80er mit der American Standard raus. Und das war wirklich ein durchdachtes Projekt, weil die Pickups waren ein bisschen mehr wie die Original-Pickups wieder, waren aber wie schon, also das gibt es schon seit 79, dass Pickups nicht auf diesen Hartpapier-Spulenkörper gewickelt werden, sondern auch so einfach auf einen Spritzguss-Spulenkörper, wo die Magnete einfach reingesteckt werden. Das waren die American Standard Pickups. Und dann aber schon mit 5-Ich-Schalter, da hatten sie ein neues Tremolo sich erdacht, mit 2-Punkt-Aufhängung, das hatten sie sich bei Floyd Rose abgeguckt, was ja auch so ein Attribut oder eine Erscheinung der späten 70er, Anfang 80er war. Das heißt, das lief sehr gut. Und eben auch dieses TBX-Control. Dieses TBX-Control macht Folgendes, wenn du es, ich muss mal ein bisschen überlegen, wie die Schaltung war. Wenn du es auf 10 drehst, dann ist es quasi aus. Wenn du es zurückdrehst und einrasten lässt auf 5, dann hast du eine Parallelbedämpfung.
Kurz für unsere Zuhörer zur Erklärung, du redest von dem Volume-Regler an der Gitarre.
Nee, ich rede vom TBX-Control. Der TBX-Control.
Tone-Control ist das quasi, ne?
Das ist ein Tone-Control. Also das TBX-Control ersetzt das untere Ton-Poti, aber fungiert in der gleichen Funktion. Das mittlere Poti ist das Volumen, das Ton-Poti für den Hals-Pickup und das TBX-Control regelt den Ton, glaube ich, für den Mittel-Pickup und für den Steg-Pickup. Wenn man es ganz aufdreht, dann ist es wie die klassische Stratocaster ohne Tonpoti. Wenn du es halb zudrehst, bekommst du eine Resonanzbedämpfung mittels eines, ich glaube, 1 Mikrohm Widerstand, der parallel über dem Signal liegt. Dadurch dämpfst du die Resonanzfrequenz runter und der ganze Ton wird ein bisschen milder. Das heißt, eins von den beiden Dingern ist je nach Sozialisierung der Grundsound. Also wenn du alte Strats kennst ohne Tonpoti, dann ist auf 10 das der Sound, der den meisten aber zu spitz ist. Wenn du halt ein Masterton-Klangerlebnis als Vergleichsmoment in deinem Kopf hast, dann kannst du auf 5 zurückdrehen, dann hast du diese leichte Resonanzbedämpfung, wie zum Beispiel, wie du hättest bei einer Gitarre mit einem Tonpoti, was aufgedreht ist. Das heißt, wenn du auf 5 zurückdrehst, hast du ein Tonpoti, was nicht benutzt wird. Und von 5 zurück auf 1 hast du das normale Tonpoti. Also es ist eine total super Schaltung, um verschiedene typische Strat-Sounds zu machen. Aber das haben die Leute reihenweise, oder ich glaube, niemand hat es verstanden, was das macht.
Geil.
Dass man eben diesen Einrastpunkt auf 5 auch als Nullpunkt sehen kann, um von dort aus in beide Richtungen zu gehen, wurde nie verstanden, weil jeder Gitarrist weiß, dass die Grundstellung ist, alles voll auf, ja, englische Einstellung. Auf. Und es wurde den Leuten da wahrscheinlich nicht nah genug gebracht. Also ich bin immer noch ein großer Fan von TBX Control. Inzwischen hat Fender es rausgenommen. Man kann es, glaube ich, noch nachrüsten und bestellen. Aber ich glaube, selbst bei Fender weiß keiner mehr, wozu das eigentlich gut war.
Aber es ist doch, oder ich verstehe es falsch.
Ich habe auch vor allen Dingen auch nie, ich habe nie eine Beschreibung gesehen für diese TBX-Control. Ich weiß nur, weil ich weiß, wie das funktioniert, weil ich es zigfach ausbauen musste, weil die Leute sagten, was soll denn das? Das klingt da alles doof.
Will ich nicht.
Nimm das mal raus. Und dann habe ich das irgendwann mal erforscht, was das ist. Und habe gesagt, Mensch, das ist ja genial. So ein super Poti. Keiner will es haben.
Aber ist das nicht auch dem No-Load-Poti sehr ähnlich? Vom Prinzip? Für mich
was
hat sich
das. Was ist denn jetzt der No-Load-Poti?
Ja, das ist das No-Load-Poti, ja, genau. Ja, das hat aber nicht die Ein-Meg- und Parallelbedämpfung.
Ah, okay.
Das ist ja schon
ziemlich was anderes.
Ja, okay. Scheiße. Ja.
Meine Güte. Der Justin ist total überfordert jetzt gerade.
Was ist denn jetzt ein No-Load-Poti? Das müssten wir jetzt auch nochmal kurz
also
erklären.
Also, No-Load-Poti ist. Denk mal an einen Tonpoti, was du benutzt. Wenn du es auf 10 drehst, denken ja die meisten Leute, dass der Kondensator da nichts macht. Mhm. Ist aber nicht so. Wenn du einen Tonpoti auf 10 drehst, hast du immer noch schaltungstechnisch, je nachdem, was zuerst kommt, immer einen Widerstand und einen Kondensator in Reihe gegen Masse. Und dieses ganze Konstrukt liegt parallel zum Pickup. Das heißt, dieses Konstrukt nennt sich Schwingkreis und dieser Schwingkreis filtert quasi die Schwingungsfähigkeiten des Tonabnehmers. Das heißt, es entsteht eine Frequenzfärbung, selbst bei aufgedrehten Tonpoti. Wenn du jetzt aber an dem Rechtsanschlag quasi die Leiterbahn unterbrichst und drehst es noch ein Stückchen weiter, dann ist diese Kette unterbrochen. Das heißt, dann klingt es wie ein Schaltkreis ohne diesen Schwingkreis.
Okay, verstehe.
So, und das ist im Prinzip schon was Ähnliches, was das TBX macht, aber eben nicht genau das Gleiche. Es ist auf jeden Fall einfacher.
Ja.
Na, das heißt, ja, da hast du keinen.
Dann hast du den Eierschneider mit dem Stegpickup.
Den Eierschneider, wenn es einrastet. Also, ich finde es unsexy, dass es einrastet. Das ist, wenn du da mal eben schnell mit dem kleinen Finger hinfasst. Kriegst du es nicht aus der Einrastposition raus, musst immer mit Kralle drehen.
Krass, hatte ich noch nie irgendwie in meiner Hand gehabt, glaube ich, sowas.
Kann manchmal nicht schlecht sein, wenn du so einen heißen Pickup hast oder so und du willst dann nochmal so ein bisschen mehr Höhen haben.
Ja, genau, du kriegst dann, bei Humbuckern kann ich mir das vorstellen.
Bei Humbuckern, ja, bei Single Coil ist
mehr,
das,
glaube ich, nichts. Ein bisschen mehr Grip.
Cool. Gut, um mal so langsam so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, weil wir die Stunde mag ein bisschen überschritten, ja, aber es ist ja ein spannendes Thema.
Wirst du noch was?
Wir haben auch ganz viel was, wir müssen immer so ein bisschen die Minutenzahl achten, weil wir wollen ja 4 Folgen im Monat hochladen, haben aber nur so viele Minuten zum Hochladen.
Deswegen. Machen wir den zweiten Teil.
Ja. Ist so ein bisschen, wie ist denn so die Stratentwicklung jetzt der letzten Jahre? Ich meine, ich habe als jemand, der mit Stratocaster tatsächlich echt nicht viel zu tun hat, weil das halt wirklich nicht meine Art der Gitarre ist, sehe ich immer nur irgendwelche Reissues und Vintage und hier und dort irgendwie einmal mit dem Auto durch den Boden gefahren, damit es irgendwie schön kaputt aussieht und so. Aber gab es jetzt in den letzten Jahren auch Entwicklungen in der Strat, die, ich sag mal, auch mit offenen Händen angenommen worden ist oder gesagt worden ist, ja, endlich macht ihr das mal so und so oder endlich passiert da mal was oder sind sie seit ein paar Jahren in ihrer Entwicklung irgendwie ein bisschen stehen geblieben?
Nee, ist überhaupt nicht stehen geblieben. Also es ist ja diese Rückbesinnung auf die alten Werte und die Historie von hier aus zurück betrachtet, birgt ja ganz viele verschiedene Facetten, die man anders kombinieren kann. Und das, was der Custom Shop macht, ist ja quasi, ich biete an, was alles in dieser Historie irgendwie gewesen ist und lass das kombinierbar. Ne? Also man kann ja Gitarren sich dort bauen lassen. Entweder baut man sie ganz konsequent nach Vintage-Gesichtspunkten oder man sagt, ich nehme jetzt aus der Neuzeit den einstellbaren Hals von der Kopfplatte, mache mal aber den Korpus dann mehr Vintage. Also diese ganze Historie der Strat bietet also einen bunten Tuschkasten, um sich daraus ein schönes Instrumentenbild zu machen und handwerklich ist das wirklich allerhöchste Sahne, was da abgeliefert wird, wenn man die richtigen Sachen bestellt. Ne, also man kann auch, wenn man falsche Dinge kombiniert, kann ich mit 3 Handgriffen eine Gitarre zusammenstellen, die garantiert scheiße klingt. Also, das ist ähnlich wie früher, wenn ich bei Boogie Amps gesagt habe, Boogie Amps sind super, 999 Sounds, 800 sind scheiße.
Ja, kannst du da ein Beispiel nennen, so was du sagst, okay, diese 2 Komponente dürfte man bloß nicht kombinieren? Oder?
Ja, nimm ein Swamp Ash Korpus mit einem Quarter Sawn Neck und pack ein Slapboard drauf. Mhm. Das ist eine ganz schwierige Gitarre. Wenn du Pech hast, wird das ein unlösbares Problem. Nee. Weil das alles ist ein ganzes Gesamtes wie so eine Edelholzstrat. Sie sind oft viel zu steif und viel zu starr. Haben keine schöne Resonanzfärbung, weil das alles viel zu statisch ist. Ne? Das ist zum Beispiel eine Kombi, die nicht geht. Bei einem Bass würde ich schon wieder sagen, klar, völlig andere Abteilung, ganz andere Voraussetzungen. Ein Bass wird super klingen damit. Bei der Gitarre ist das fast ein No-Go. Mhm. Obwohl das ganz viele Leute sich bestellen in dieser Form.
Wegen der Optik.
Würde ich immer sagen, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, weil du machst dir so viele Türen zu. Na, da gibt es ja nur noch ganz wenig Pickup-Kombinationen, die das dann irgendwie auffangen können.
Mhm. Ja, aber gut, dann wissen unsere Zuhörer da draußen, okay, wenn sie mal sich eine Custom-Strat zusammenstellen lassen wollen, fragen sie erstmal an Andreas, genau. Dann können sie mich die Pickups direkt mit dazu nehmen, genau. Vom Kloppmann. Gut, ja, sehr schön. Aber das ist ja auch schön zu wissen, dass Stratocaster jetzt so ein bisschen halt eben diese Mentalität fährt. Ey, wir haben über 40 Jahre Entwicklungszeit von den 50ern bis zu den 80ern oder auch noch weiter hinaus und ihr könnt euch jetzt das so zusammensuchen. Da lässt es ja auch viel Experimentiererei offen. Das ist doch auch sehr schön. Super, aber dann würde ich sagen, kommen wir damit zum Abschluss. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank, Andreas, für dich, dass du heute mit auch in der Sendung warst. Wir haben wieder viel gelernt über die wunderbare Stratocaster. Die
wunderbare Welt der Stratocaster.
Vielleicht sollte ich mal meinen guten Freund Dino anhauen, dass ich. Nee, Moment, der hat die gar nicht. Ich muss gerade überlegen, ich habe die nämlich verliehen, meine Stratocaster.
Oh, jetzt weißt du nicht mehr an wen.
Ja, Moment, doch, ich weiß,
also dass ich habe sie nicht. Die
Strat verleiht man nicht, genau. Mann.
Ja, vor allem verleiht man sie nicht gegen eine LTD-Gitarre. Ach, du.
Was ist das denn?
Na, ESP-LTD, die Billigvariante von ESP. Das war, ja, ich meine, ich weiß, was er sagt, der hat ja auch in guten Händen und so. Und das, aber ich habe irgendwie.
Wenn du weißt, wer es ist, ne? Gebraucht.
Ja, nee, ich weiß, das ist
so, okay.
Hans-Peter Schreiber. Hans-Peter, solltest du das hören? Ich komme morgen bei dir.
Klingt auf jeden Fall
seriös. Also, eine Strat zu spielen, muss ich aber abschließend nochmal sagen: eine Strat zu spielen, muss man tatsächlich lernen und üben. Das kann man nicht einfach so machen, Fabian.
Oh ja.
Eine Strat ist eine Strat und eine Strat ist auch die Gitarre für die Insel eigentlich. Wenn du fragst, ich fahre auf einen Gig mit einem Kombi mit 5 Leuten, du kannst nur eine Gitarre mitnehmen, ist es immer die Strat. Ne? Aber du musst das Pony auch reiten können.
Bei Justin ist es
22 Bünde. Das ist, ich kann nichts, spielen, was
so 22 Bünde. Original 21.
Es hat nur 21. Ah,
furchtbar. Hör mir auf, da fehlen doch 3.
Das braucht man nicht, 3. Das übrige Quietsche. Aus dem kann man auch Seiten ziehen.
Ja, sehr schön. Super, danke dir, Andreas, hier da zu sein. Und ich immer wieder gerne mit ins Boot. Danke dir, Fabian, fürs Mit-Podcasten natürlich und auch einen ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörer da draußen. Bitte bewerte doch unseren Podcast hier einmal auf iTunes ganz schnell mit 5 Sternen und auch auf Spotify mit 5 Sternen. Aber nur 5 Sterne, alles was drunter ist,
geht
natürlich gar nicht. Genau, und lasst doch auch ein nettes Feedback da. Solltet ihr euch mal weiterbilden wollen auf der Gitarre, dann laden wir euch natürlich auch ganz herzlich ein, sich mal die Kurse, die ich in der Fabian so immer mal wieder rausbringe, anzugucken. Da kann man auch viel lernen, beim Fabian viel über das schöne, tolle, gefühlvolle Spielen und bei mir dieses unnötige, schnelle Spiel. Und dann würde ich sagen, war's das für die heutige Folge. Einen wunderschönen Tag noch, auf Wiederhören und viel Spaß
beim Üben.
Ciao.
Tschüss.